Go.
Max, wir müssen reden.
Ja, das müssen wir.
Du bist jetzt, was, den letzten Tag in den USA?
Nee, den letzten Tag
Vorletzten?
nicht. Am Freitag fliege ich.
Am Freitag, alles klar. Freitag, Mittwoch. Das heißt also wahrscheinlich, ja, okay. Und dann bist du hier in Deutschland.
Ja.
Was erwartest du davon?
Ich hoffe Sonne. Ich hoffe, dass das Wetter anständig wird. Ich hoffe auf eine gute Republika.
Weißt du, das ist irgendwie so komisch. Da kommt jemand aus Kalifornien
Ja.
und wünscht sich Sonne. Das hast du doch zu Hause die ganze Zeit.
Ja, eben, aber möchte ich ja nicht drauf verzichten.
Ach so, okay.
Ich meine, außerdem ist das, ich meine, hier hat das Jahr jetzt so die letzten, also seit jetzt die letzten paar Tage war das Wetter phänomenal, aber davor war es, das ging so. Wobei ich muss auch sagen, also erstmal Entschuldigung bitte, falls ich heute total faserig bin und vielleicht irgendwie, ich bin total übermüdet. Ich konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen und
Ich
ich.
bin heute auch nicht so fit, ganz ehrlich. Wollen wir
Ach,
abbrechen?
ach, so.
Das
Das
werden immer die besten Podcasts, wenn beide immer
werden, na
komplett im Arsch
mal
sind.
gucken, mal gucken. Ich bin gespannt.
Das ist immer so, das ist
Ich
immer.
bin gespannt.
Oh.
Ich habe, ja, also das Wetter war hier auch so bisher so, naja, so lala. Also so richtig lange sonnige Zeiten hatten wir eigentlich auch nur ganz wenige. Wobei ich muss sagen, ich war letzte Woche, also vorletztes Wochenende war ich in New York und bin da halt so hingeflogen und habe da so gedacht, so, ja, naja, ich meine, so, ja, da ist ja auch Frühling und so. Und dann komme ich da an und dann hatten die meisten Bäume noch nicht mal Blätter. Also, oh, okay, doch anders. Ja, also insofern ist hier
Erzähl
schon ein
mal von
bisschen.
New York, was hast du da gemacht?
New York, zum einen wollte ich mir mal das Büro angucken, schon immer mal, das Facebook-Büro in New York. Zum anderen ergab es sich auch ganz gut, dass weil jemand, also unser Team sitzt teilweise in New York, teilweise in Menlo Park, und weil jemand vom New Yorker Team also an einem Projekt von mir mitarbeiten will, habe ich gedacht, doch komm, ich fliege einfach rüber, wir unterhalten uns mal so 2 Tage oder sowas darüber, ich erkläre dir, wie alles geht, und dann hänge ich noch 2 Tage Urlaub in New York dran. Und
Warst du schon mal in New York
ich
vorher?
war vor 20 Jahren in New York, da stand das World Trade Center noch.
20 fucking
Und ich glaube, es
Jahren.
sind eher mehr als 20. Ja, könnte 20 Jahre sein. 98, 97, so in dem Dreh. So als, ja, da dürfte ich noch Teenager gewesen sein. Oder da war ich noch Teenager. Das war, ja, das war eine sehr andere Zeit. Und ich muss sagen, ich habe New York sehr, sehr anders in Erinnerung gehabt. Ich habe es damals als eine sehr roughe, sehr harte Stadt so erlebt.
Das war es damals ja auch. Ich meine, Ende der 90er war, glaube ich, so auch mit die höchste Zeit der Kriminalität. Also ich glaube, Mitte der 90er war die höchste Zeit so, ne?
Ja,
Aber
das kann durchaus
damals
sein.
war New York so richtig, eine richtig harte Stadt so. Also da wurdest du halt ständig überfallen und so ein Scheiß.
Ich weiß nicht, ob sich nur meine Wahrnehmung geändert hat. Also vielleicht ist es eine Mischung aus beiden. Wahrscheinlich hat sich auch meine Wahrnehmung geändert. Ich meine, ich war damals 18, noch nie in Amerika gewesen und so weiter und so fort. Sicherlich auch ein bisschen naiver oder ein bisschen andere Wahrnehmung. Aber ich glaube auch, dass sich die Stadt ganz massiv geändert hat. Also es ist, und ich fand es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde. Ich habe mir überhaupt nichts bei gedacht. Ich habe das halt, wie ich dir gerade so gesagt habe, weißt du, so, ja, ich wollte mir eh mal das Büro angucken und ja, und ach, ist ja eine gute Gelegenheit und relativ spontan den Flug gebucht und sowas. Und dann stehe ich am World Trade Center Memorial und plötzlich wird mir klar, ach, dieses New York. Weißt du, so bis dahin war ich einfach nur irgendwie.
Stimmt, da war doch
Da
was.
war doch, also so dieses, bis dahin war das einfach nur, waren das nur viele hohe Häuser und dann war, fuck, ich bin in New York. Also weißt du, so dieser Moment. Und das war schon, das war, das war sehr lustig. Ich habe Mario Sixtus getroffen da, bin mit Mario Sixtus durch den Abend gelatscht,
Ah, witzig.
der gerade in New York war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, jetzt ist er schon wieder weg. Und ja, es war ein sehr spannendes Erlebnis. Ich war auf dieser Highline. Du kennst dich ja ein bisschen aus New York, ne?
Ja.
Also ich war auf dieser Highline. Kennst du das?
Ja, die war aber noch nicht, also als ich da war 2010, war die noch nicht ganz
Ah.
fertiggestellt, aber halt schon Teile.
Ja.
Und das war, glaube ich, gerade die Eröffnung. Ich glaube, das 2010 haben die gerade erst haben die
Okay,
gerade
krass.
das Ding erst eröffnet. Aber das Projekt ging noch viel länger. Also das heißt, es dürfte jetzt viel länger sein, die Strecke, ne?
Die ist schon, keine Ahnung, wie viel länger die
Also die
wird.
Highline ist ja so eine ist das eine
Genau.
stillgelegte Bahnstrecke,
Ist
ne?
eine
Irgendwie so eine
stillgelegte Bahnstrecke. Ich habe mir da ein bisschen was durchgelesen.
Highstrecke, also so eine Hochbahnstrecke,
Genau.
die dann halt begrünt wurde, so eine Art Park da drauf gemacht wurde.
Genau. Und halt so noch die alten Gleise noch so ein bisschen mit einbezogen und man sieht die noch, ist alles halt so ein bisschen, macht so ein bisschen cool improvisierten Eindruck, also jetzt überhaupt nicht schlimm improvisiert, sondern und du kannst halt an allen möglichen Stellen hochklettern, so an Treppen auf über diese Bahn rüber. Und dann, ja, und da waren natürlich massenhaft Leute. Also es war so irgendwie das zweite halbwegs schöne Wochenende oder also der Sonnabend war totales Scheißwetter, der Sonntag war super Wetter und alle Leute natürlich draußen und ich da mittendrin, das war großartig. Hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass New York sehr freundlich wirkte, so dieses
Naja,
gute
klar.
Wetter.
Also ein schönes Wetter ist auch
Genau.
immer ganz vorteilhaft.
Aber es ist, was krass ist, ist der Unterschied zur Westküste hier. Es war mir nicht so bewusst, wie groß der ist. So rein visuell schon. Das ist so zum einen die Menschen, die sehen halt irgendwie verlebter aus vom Winter. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also sind halt
Sehen mehr so wie Berliner aus.
ich vielleicht, nee, also ich habe so, du hast so Typen von Menschen gesehen, die es hier einfach nicht gibt. Also so zum Beispiel die Was ich gesehen habe, so eine Frau, die war halt auch bei so einem Imbissessen, die war, ich würde sagen, irgendwie aus der Finanzwirtschaft halt so eine schöne, etwas ältere, perfekt gestylte Frau. So, du siehst ihr an, dass sie tough ist und so und alles. Und das ist ein Typus Mensch, den siehst du hier in Kalifornien einfach nicht. Hier hast du entweder hast du arme Menschen, dicke Techies oder extrem schöne Menschen. Die aber auch so ein bisschen, die alle sehr jung aussehen. Und so diesen Typus, so tough, ein bisschen älter, aber trotzdem am Leben sozusagen, das ist gibt's hier irgendwie gar nicht und sowas. Und
Was macht ihr mit euren alten Leuten in
ich
Kalifornien?
weiß nicht. Die gehen nach Florida, dachte ich. Keine Ahnung, also irgendwie so vom Typus sind die Menschen hier ein bisschen anders. Und wie gesagt, und sie wirkten auch so ein bisschen vom Winter irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen so, die Gesichter waren alle gerade erst so am Auftauen. Das ist ja hier ist ja so ein Dauerzustand quasi.
Sag mal, wo ich gerade dabei bin, also was macht ihr mit euren alten Menschen? Und die zweite Frage wäre, was ist eigentlich für Fleisch in Tortillas drin?
Ein Tortillas.
Ja, also
Ach so.
in die Denk mal
Das
drüber
ist gut
nach.
durchgehackt, weiß ich nicht. Vielleicht esse ich heute Burrito. Tortillas, ist da überhaupt Fleisch drin, ehrlich gesagt? Weiß ich gar nicht. In Burritos ist auf jeden Fall Fleisch
Oder in Burritos, genau.
drin.
Oder was tut man eigentlich für Fleisch in Burritos?
Ja, also das ist so anders. Und halt diese Stadt New York ist halt, es wirkt so ein bisschen wie Gotham City. Es ist natürlich nicht Gotham City, aber es ist halt.
Ja, Gotham City ist auch komplett nach den, also ist natürlich mega von New York
Ich dachte von
inspiriert.
Chicago.
Von beiden,
Okay.
also von beiden ganz stark.
Aber so, ich bin irgendwie JFK gelandet und dann habe ich mir einen Lift genommen in die Stadt rein, nach Manhattan. Und dann sind wir über die Williamsburg Bridge gefahren. Und die sieht halt auch, das ist so ein Stahlmonster auch. Da fährt mittendrin, fährt der Zug rüber und so. Und
Ich bin da mit
also,
dem Fahrrad drüber gefahren.
ja, ich habe, Sixtus meinte, dass man da auch gut drüber laufen kann und dass man auch mit dem Fahrrad drüber fahren kann. Aber es sind auch so eine Form von, ich weiß nicht, das ist sehr charakteristisch, sage ich jetzt mal. Kenn ich von hier auch nicht sowas. Und dann natürlich diese krasse Vertikalität. Also wenn du so irgendwie. Ist ja auch bekannt, dass LA ist halt eher so flach, horizontal. Die Stadt dehnt sich halt in die Breite aus. Und New York ist halt dieses Vertikale. Und das siehst du in eigentlich in jeder, wenn du irgendwo durch die Straße gehst oder sowas, siehst du das sofort. Immer.
Ja.
Und das ist echt, hatte ich nicht gedacht, dass die Unterschiede so groß sind. Oder so
Ja, doch,
plakativ.
doch.
Ja.
Ach, ich will auch mal wieder hin.
Ja, also muss ich wirklich sagen, das ist so New York hat mir echt gut gefallen, könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Und was total krass war das Facebook-Büro. weil ich bin halt so, bin abends angekommen, der Flug hatte 2 Stunden Verspätung, ich bin noch ins Hotel, habe noch irgendwo was gegessen, bin dann schlafen gegangen, habe mittendrin festgestellt, dass ich noch eine Nagelfeile brauche, weil mein Fingernagel eingerissen war, und bin dann noch Nagelfeile kaufen gegangen, um dann festzustellen, dass im Hotelzimmer eh welche waren. Und bin dann am nächsten Morgen irgendwie los, viel noch total übermüdet, weil halt 3 Stunden Zeitverschiebung und ich sowieso wenig geschlafen hatte und so, und lauf so durch New York und habe mich halt per Google so navigieren lassen, und plötzlich sehe ich an so einer Hauswand, ich wusste schon, dass ich am richtigen Haus bin, aber sehe ich so ein Badge-Ding, also bei Facebook, ich habe so eine Badge, und die hat halt ein, in Menlo Park hat die halt ein relativ spezifisches Aussehen, das ist so ein bisschen blau angeleuchtet, so ein bisschen Facebook-blau und sowas, und plötzlich sehe ich so ein Badge-Ding, und ich halt mal so meine Badge gegen, und dann geht die Tür auf und dann gehe ich rein und gehe so ein Stockwerk hoch, und plötzlich stehe ich in einem Facebook-Büro, was halt ganz so absolut klar Facebook-Büro ist, und ich weiß sofort, wo alles ist. Also kommst du aus der totalen Fremde, und dann, da ist ein Wayfinder, das sind so diese, sind so Bildschirme, die wir an der Wand haben, wo man Plätze findet und Leute mitfindet. Dann gebe ich mal den Namen von der Person ein, zu der ich wollte. Alles klar. So rübergelaufen, nochmal kurz an der Microkitchen vorbei, noch was zu trinken mitgenommen. Die Milchsorten sehen ja anders aus. Merkwürdig, alles anders in New York. Aber ansonsten ist das halt so extrem ähnlich. Also natürlich ein bisschen anders, die Decken sind ein bisschen niedriger und sowas, aber es ist halt so, die ganze Ausstattung ist extrem ähnlich. Und das war sehr, sehr lustig, das zu sehen. Du bist halt in dieser komplett fremden Stadt und plötzlich trittst du in diesen Raum rein und es ist erstaunlich vertraut.
Ja. Das ist echt cool.
Und auch so diese berühmten, dieses Decken abhängen, also dass die Deckenverkleidung nicht da ist, das kommt in New York auch sehr, sehr geil rüber in diesen alten Gebäuden. Ja, und was habe ich noch gemacht? Gar nicht so irre viel. Am Science March habe ich teilgenommen.
Ah ja.
Bei schlimmsten Regen. Im Central Park war ich einmal kurz für eine halbe Stunde.
Na, und dann hast du ein paar Soldaten gezeigt, in welche Richtung Nordkorea liegt.
Oder was? Da waren halt so plötzlich irgendwelche Soldaten, und die halt so tatsächlich so ein bisschen verlaufenden Eindruck machten. Und das ist echt irre, wie schnell sich die Politik ändert, oder? Zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als ob Nordkorea bald dem Erdboden gleichgemacht wird, und vorgestern hat Trump gesagt, dass es ihm eine Ehre wäre, Kim Jong-un noch mal im Weißen Haus zu empfangen.
Echt, ja? Das habe ich gar nicht
mitgekriegt. Hast du gar nicht mitgekriegt? Ja, das war Montag war ja Tag der Interviews, mit anderen Worten, Montag war Tag der widersprüchlichen Aussagen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Also jetzt sind wir schon wieder bei Trump.
Ja, ja, natürlich.
Also wir haben jetzt auch schon den Einlauf gekriegt, irgendwie ist es zu viel Trump und Trump, es nervt. Und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es auch. Und das ist auch der Grund, warum ich da so ein bisschen, ich habe da wirklich so ein bisschen die Ketten gelöst, weil die Faszination hält. Ich habe das in einem Tweet letztens so versucht zu formulieren. Stellt euch vor, ihr steigt in ein Flugzeug und merkt, dass der Pilot komplett betrunken ist, aber dann schlaft ihr dann doch irgendwie ein beim Flug. So geht's mir, ja. Also, weißt du, so klar, ne, irgendwie sitzt man die ersten 4 Stunden so in seinem Sessel und denkt sich, oh Gott, das wird nicht gut gehen.
Ja.
Und dann irgendwie, und das ist auch wirklich turbulent, und das ist alles scheiße und so, aber irgendwann schläft man dann doch ein. So, und dann,
also bei mir.
Das ist mir passiert. Also ich es ist immer noch absurd und es passiert immer noch totaler Scheiß. Aber bevor nicht wirklich, ja, irgendwie der rote Button betätigt wurde.
Weckt mich, wenn die Raketen fliegen.
Genau, weckt mich, wenn die Raketen fliegen. Also. Es macht ja auch was mit deinem Gehirn, wenn du die ganze Zeit diesen Trump-Schwachsinn dir anschaust, so, ja. Und wie gesagt, also du kannst nicht die ganze Zeit in Ober-Excitement verweilen, ne? Das war ja immer auch
ein bisschen
die Diskussion am Anfang irgendwie, wir dürfen Trump nicht normalisieren und so. Aber fucking nochmal, so funktioniert unser Gehirn. Also wir Menschen sind anpassungsfähig und wir können uns an den größten Scheiß können wir uns gewöhnen, und wir können uns sogar, und das ist fürchterlich, das beweist gerade, wir können uns sogar als unter Donald Trump als US-Präsident, daran können wir uns gewöhnen.
Ich würde mit der Normalisierung sogar noch so weit gehen, es ist halt, so ein bisschen, also dieses im total immer im extrem Aufmerksamkeitsmodus zu sein, ist halt auch insofern, es ist halt auch schädlich, weil du, weil man objektive Lösungen nicht mehr sieht und weil, ich habe es ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, so sich an meinem Leben objektiv bisher absolut gar nichts geändert hat und es irgendwie ein bisschen albern ist, dass ich die ganze Zeit so im extrem cautious Modus bin, obwohl es objektiv keinen Grund dafür gibt. Und das ist auch nicht großartig anders, als wenn irgendjemand die ganze Zeit nachts nicht schlafen kann, weil er so eine schlimme Angst vorm Islam hat. Und obwohl der ihm nicht das geringste Übel gebracht hat. Aber also, ich bin...
Ja, wir wollen mal nicht die Gefahren runterspielen bei Trump, also...
Ja, aber im Augenblick, also will ich auch gar nicht tun. Ja. Aber im Augenblick, so dieses, meine aktuelle Situation, mein Stresslevel über lange Zeit hinweg war sehr, sehr hoch, obwohl es nicht viele Gründe dafür gab. Oder weil es immer so diese angedeuteten Gründe gab, aber in der Praxis halt doch nichts passiert ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht passieren könnte oder sowas, dass nicht schlimme Dinge passieren könnten, einfach aus purer Dämlichkeit oder wie auch immer. Aber ich find, mittlerweile ist es so ein, also ich gucke in letzter Zeit sehr, sehr gerne Stephen Colbert, hier die, weil ich finde, der ist wirklich zur Höchstform aufgelaufen. Jetzt hat er, gerade vorgestern war das, glaube ich, hat er Trump wirklich, wirklich rund gemacht. Das war wirklich ein Slam-Dunk. Und es ist irre, mit welcher Brutalität auch. Also das war nicht mehr nur lustig, sondern es war auch wirklich hartes Angehen von Trump, mit welcher Brutalität es normal geworden ist, dass dieser Respekt vor dem Amt komplett. Also sofern er unter, so, also wahrscheinlich war er, ich meine, okay, wir reden von einem Respekt vor einem Amt, bei dem Nachrichtensender, also bei dem der aktuelle Präsident jahrelang so getan hätte, als ob die nicht legal wäre, diese Präsidentschaft. Also insofern, der Respekt vor dem Amt hielt sich schon immer in Grenzen.
Obama aber, wurde auch nicht gerade mit Sammelhandschuhen angepasst.
Ja.
Verschwörungstheorien.
Das stimmt. Aber es ist so, also dieses also so von der linken Seite, diese Comedians, dass die, also ich meine, die haben, dass irgendwie Leute angegriffen werden auf der rechten und auf der konservativen und Seite und so weiter, das war halt schon immer. Aber mit welcher Vehemenz das inzwischen passiert, mit welcher Gnadenlosigkeit, also absolut berechtigten, muss ich sagen, absolut berechtigten Gnadenlosigkeit. Also es war, wirst du ja wahrscheinlich gesehen haben, am Montag gab es ja dieses CBS-Interview wo Trump einfach...
Oh nein, mit dem Civil War, ne? Oh
Gott. Nee, das meine ich. Das ist mein anderes Interview. Das war ein anderes Interview,
oh Gott. Was hat er denn noch erzählt?
Das war wirklich, ich habe so einen Tweet gelesen, wo so alles drin stand. Ja, er hat halt diverse Interviews geführt. Und er hat irgendwann mal gesagt, ja, wir müssen die Banken auflösen, dann doch nicht, so einmal Wall Street, boom. Dann hat er in irgendeinem Gespräch eine Benzinsteuer in Erwägung gezogen, dann hat er halt gesagt, Civil War, niemand weiß, worum es dabei ging, warum haben die eigentlich gekämpft.
Das Geilste war ja, es ging eigentlich um Andrew Jackson, also
ja.
So, sag ich mal, der zweitdurchgeknallteste Präsident der Vereinigten Staaten, der je gelebt hat, ja. Bisher war es der erst durchgeknallteste, ja, okay. Aber jetzt ist der zweit durchgeknallteste.
Ich wusste tatsächlich gar nicht über Andrew Jackson.
Naja, also ich weiß davon, weil Trump schon seit immer mit Andrew Jackson verglichen wird, weil das wirklich der Einzige ist, der in Sachen
jetzt vergleich, dass ich selber bin.
Lunatics. Also Andrew Jackson, über den ist übermittelt, dass er halt schon vor seiner Präsidentschaft mehrere Leute eigenhändig getötet hat.
Oh. Kein Wunder, dass Trump ihn mag. Trump hat ja, genau, dann hat sich Trump.
Er war auch so ein Haudegen und so ein Populist auch, ja. Also war halt auch so ein Megapopulist. Und er hat, es gibt so diesen schönen überlieferten Satz, dass irgendwie der Supreme Court hat irgendwelche Dinge entschieden. Und Andrew Jackson hat daraufhin, also er war natürlich auch Plantagenbesitzer und Rassist. Ne?
Ja, und Sklavenbesitzer.
Ich glaube sogar auch Sklavenbesitzer, ja. Und der Supreme Court hat irgendwelche Dinge entschieden und Andrew Jackson meinte so, ja, dann bin ich ja mal gespannt, wie der Supreme Court ihre Entscheidung durchsetzen wird. Also halt einfach okay. mal ganz klar gedroht mit Exekutive wird sich halt einfach nicht an Gerichtsentscheidungen. Also ziemliche Ähnlichkeiten parallelen. Okay. Aber die unterstellte Position zum Bürgerkrieg, die Trump dort in dem Interview ihm unterstellt, also dass er gegen den Bürgerkrieg gewesen wäre und Donald Trump kann das ja total verstehen, worum ging es da überhaupt, ja?
Nobody knows.
Kann jedenfalls so nicht stimmen, weil Andrew Jackson war zum Anfang des Bürgerkriegs schon 12 Jahre tot.
Ich dachte 16 Jahre, aber auf jeden Fall.
Ja, oder 16 sehr Jahre, ja.
Recht lang.
Schon mehr als ein Jahrzehnt, auf jeden Fall war er schon tot. Und das, naja, und man kann jetzt über den Bürgerkrieg, kann man durchaus darüber streiten, welche Gründe er hatte. Und es gibt verschiedene Gründe, mehr als einen. Und es gibt sicherlich auch, war Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei war sicherlich zu der Zeit auch nicht der wichtigste Grund. Kann ich mir gut jedenfalls nicht vorstellen. Es war aber auch ein Grund. Und rückblickend ist er definitiv der wichtigste Grund, glaube ich, warum dieser Bürgerkrieg ausgefochten
wurde. Ich glaube, damals war das schon tatsächlich der Hauptgrund. Damals übrigens waren das die Republikaner, die für die Abschaffung der Sklaverei waren. Das ist ja sowas, was man dann. Oder die Republikaner haben sich im Laufe des Bürgerkriegs gegründet und sind dann zu der Partei geworden, die für die Abschaffung der Sklaverei war. Was ich eigentlich meine, welches Interview ich meine, das war mit CBS, was darin endete, und das ist so die Quintessenz, die von diesem Interview übrig bleiben wird. Er fragt ihn halt so, naja, wie ist das denn mit den Obama-Wiretappings? Stehst du weiterhin dazu? Wozu Trump sagt, I stand by nothing. Ich stehe zu nichts. Das erstmal schon
endlich mal was Wahres gesagt.
Oder? Hat er doch endlich mal was Wahres gesagt. Und dann halt irgendwie darüber rumfaselt, wie schlimm es ist, dass niemand darüber redet, über dieses Thema. Und worauf der Moderator ihn dann fragt, na, dann rede doch über das Thema, dann frage ich dich jetzt, wieso fragst du mich das? Ich habe da meine Meinung zu, du hast da deine Meinung zu. Und dann sagt der Moderator nochmal so nach dem Motto, ja, aber du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, ich würde gerne deine Meinung zu diesem Thema hören. Woraufhin Trump sagt, dieses Interview ist jetzt vorbei, I have to go. Und probiert einen dramatischen Abgang zu machen, feststellt, dass sie aber schon im Oval Office sind und er sich dann einfach hinter den Schreibtisch setzt und diese Fake-Papiere, die ihm irgendjemand da hingelegt hat, dass es so aussieht, als ob er tatsächlich was zu tun hätte, so anfängt zu lesen. Und die Kamera hält einfach weiterhin auf ihn drauf. Weil, also das ist so ein, das ist, der wird so legendär sein, dieser Abgang. Und das war an dem.
Ist doch senil, oder?
Der Typ ist wirklich senil, der ist durch. Und das ist so, und in dem Interview hat er halt auch so diesen Moderator, ging halt um diese Sendung, so, ja, und bla bla bla. Und manchmal bist du ja auch Fake News. So, was offensichtlich jetzt, wie weit der Begriff Fake News schon gekommen ist, wenn Nachrichten kommen, denen ich nicht zustimme, dann ist es Fake News. Und so, und dann hat der Interviewer gefragt, ja, meinst du damit mich persönlich oder nur, oder meinst du auch mich persönlich? Und dann so, ja, nee, ich mag deine Show, ich liebe deine Show und so, ich nenne sie Deface the Nation, also die heißt Face the Nation und ich nenne sie Deface the Nation. Und also wirklich so eine bizarre Arroganz auch und so eine Überheblichkeit und so dieses Machtausspielen, dass er Menschen wie Dreck behandeln kann und sowas, das hat wirklich auf einer persönlichen Ebene, was so Trump angeht. Ich meine, dass er inhaltlich eine totale Niete ist. Das ist ja nun gar keine Frage mehr. Ich hatte immer das Gefühl bisher, dass er so im persönlichen Umgang sehr, sehr freundlich sein kann. Ich glaube, das kann er auch. Aber das ist offensichtlich was ihm nicht in der Natur liegt, sondern was er einfach ein- und ausschalten kann, wie er mag. Und dann, dass er halt die Medien behandelt wie Dreck. Und das, dieses Interview war schon wirklich erschreckend tief blicken lassen. Und also die paar Ausschnitte, die ich gesehen habe. Ich habe natürlich auch nicht das Gesamtinterview gesehen, kann man ja auch nicht ertragen. Und das war halt an diesem Tag, wie gesagt, eines von vielen Interviews, wo er unter anderem gesagt hat, dass, dass Kim Jong-un doch eigentlich ein Smart Cookie sei und den er gerne mal treffen würde.
Hat er nicht auch den Duarte eingeladen ins Weiße Haus und so ein Kram? Ich krieg das echt nur noch mit einem Auge mit. Es ist wirklich, du glaubst es nicht.
Das war wirklich ein Tag, worüber wir reden, all diese Absurdheiten, das würde normalerweise für mehrere Präsidentschaften reichen, das war ein Tag.
Das ist echt total toll. Ja, aber es hilft ja alles nichts, ne?
Es hilft alles nichts. Ich glaube, was hilft, ist halt aggressiver. Also ich finde diese Aggressivität gut. So dieses nicht mehr einfach nur beobachten und gucken, was passiert, sondern wir wissen jetzt, was passiert. Wir wissen, dass dieser Mann komplett lernunwillig und unfähig ist. Dass er eine offensive Dummheit an den Tag legt. Ich meine, er ist ja stolz auf seine Dummheit. Er weiß nur nicht, dass es Dummheit ist. Er hält das irgendwie für einen grandiosen Schachzug. Diese Sätze wie früher hat er ja gesagt, dass die NATO obsolet sei, und jetzt sagt er nicht mehr, dass die NATO obsolet sei, und dann wird er gefragt, ja, wo kommt denn dein Wechsel her, dein Meinungswechsel her? Und dann sagt er, ja, früher wusste ich halt nichts über die NATO, als ich das gesagt habe.
Und da hat er sich doch mit dem Generalsekretär dort, mit dem NATO-Generalsekretär zusammengesetzt, und danach war überzeugt von gar NATO.
Und jetzt weiß er, dass die NATO...
Genauso wie die Chinesen halt innerhalb von 10 Minuten seine Meinung über China gedreht haben.
Genau.
Ja? Also indem der Xi Jinping sich mit ihm 10 Minuten darüber unterhalten hat. Alles klar.
Und ich bin bereit zu wetten, dass es nicht mal ansatzweise 10 Minuten war. Das war ein Trump.
Und hast du das mitgekriegt? Er wollte NAFTA kündigen, ja?
Genau, das kam auch in diesem einen Interview, kam das dann auch, wo er dann so sagt, es gibt ja Gerüchte, dass du, eigentlich wollte ich es gerade jetzt machen, in dieser Sekunde, ich wollte dein Interview mit dir verschieben um NAFTA, aber dann habe ich meine Meinung doch geändert.
Genau. Und weißt du was? Das war ja so, dass dann halt irgendwie, ich glaube, das hat wahrscheinlich, das White House Staff hat das wahrscheinlich organisiert, ja, dass dann halt innerhalb kürzester Zeit erst der mexikanische und dann der kanadische Staatschef angerufen haben und dann nochmal auf ihn eingeredet haben. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Strategie. Das ist jetzt richtig. So geht man jetzt mit Trump um, ja. Also er hört, glaube ich, nur auf seine Peers, was halt andere Staatschefs sind, ja. Und im Endeffekt, muss dann halt immer, wenn er irgendwie auf eine Idee kommt, muss er halt irgendwie das Telefon klingeln, ja, und dann ist irgendwie, keine Ahnung, Merkel dran oder Putin oder Xi Jinping und dann wird dann halt einfach der Unsinn ausgeredet, so, und dann
bis er wiederkommt. Gut.
Genau, bis er halt auf die nächste Idee kommt halt,
ja.
Ne?
Ja, das ist wirklich, und ich meine, ich wollte dieses
betreutes
Interview,
Regieren, ne? Das könnte man so nennen. Betreutes Regieren.
Ich wollte dieses Interview verschieben, weil ich NAFTA kündigen wollte, und jetzt habe ich mich doch umentschieden und ich werde NAFTA nicht kündigen. Und das ist das ist dem nicht peinlich. Das ist dem nicht.
Ich glaube, gerade diese Beliebigkeit und dieses aus dem Handstreich tun, ne, ist, glaube ich, so eine Machtgeste für ihn. Ne? Also ich,
ja, genau,
könnte,
das ist,
wenn ich wollte, könnte ich jetzt einfach mal NAFTA gründen.
Genau.
Aber ich habe mich, aber vielleicht mache ich es doch nicht. Hey, wer weiß schon.
Ja. I won't spoil it. Cliffhanger, nächste Folge, bleibt dabei.
Genau.
Und
wenn ihr alle jetzt nett zu mir seid, dann werde ich NAFTA vielleicht doch nicht kündigen. Hey,
was hat das mit nett zu tun? Das ist einfach, sobald die Quoten schlechter werden, dann könnte ich halt NAFTA.
Ja, oder jetzt dann halt, oder wird dann Nordkorea bebombt oder so.
Jetzt sieht es ja so aus, als ob was ja hier gerade noch köchelt, ist, dass die Republikaner mal wieder Obamacare abschaffen wollen.
Ja, haben die schon wieder eine neue Idee?
Naja, sie haben halt im Wesentlichen die gleiche Idee gemacht, haben die Healthcare noch so weit entschlackt, dass jetzt auch die ganz, ganz Rechte zustimmen kann.
Also der Freedom Caucus?
Der Freedom Caucus hat schon seine Zusage, ihnen fehlen, also sie dürfen maximal 22 Nein-Stimmen haben, und gestern hatten sie irgendwie 20 Unentschiedene und so viele Nein-Stimmen dabei. Also es sieht nicht so aus, als ob sie es hinkriegen würden, aber sie sind dabei. Also es ist, ich glaube, morgen ist der letzte Tag, wo sie dort noch abstimmen können. Danach ist erstmal irgendwie der Kongress, hat erstmal eine Pause für etwas über eine Woche oder sowas. Aber das köchelt hier schon seit Freitag rum, dass hier dass auf Twitter die ganzen Aktivisten, hey, ruft eure Abgeordneten an, stellt euch sicher, dass die richtig, richtig viele negative Anrufe kriegen und sowas. Hm. Das hat ja beim letzten Mal sehr, sehr viel gebracht. Aber das kommt auch wieder. dass den Leuten und jetzt, also jetzt auch endlich wieder so Sachen wie man das.
Ja, sie müssen das nochmal probieren. Ich meine, sie haben ja echt das Gesicht verloren. 7 Jahre reden die davon und dann sind sie an der Macht und dann kriegen sie es nicht. Unglaublich.
Ja, aber, also es ist halt, das ist auch, also Paul Ryan hat wohl gesagt, this is what defines us. Also Leuten, die das ist mittlerweile so, die so weit ist die Republikanische Partei abgerutscht, dass sie als ihre DNA bezeichnet, Leuten die Krankenversicherung wegzunehmen. Und
turns out, healthcare is hard.
Turns out, healthcare is hard. Ja, und ich bin halt, das ist halt, auf der einen Seite bin ich halt so ein bisschen so wie du, denk mir so, naja, die haben es schon mal nicht geschafft, na klar, probieren sie es jetzt nochmal, ist doch logisch, werden sie auch dieses Mal nicht hinkriegen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen so, wenn man einmal nicht aufpasst, dann haben sie es doch geschafft. Du weißt ja nicht, woran das im Endeffekt dann hängt, an welchen, wer sich dann wo und wer da wie eingeschüchtert wird und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall. Ja.
Ja, klar, und wer da mit welchen Deals dann irgendwie, ne, und so weiter und so fort.
Auf jeden Fall ist jetzt.
Ich meine, Trump hat ja noch eine ganze Menge Posten zu besetzen in seiner Regierung und das kann er natürlich auch ganz gut in die Waagschale legen, so von wegen hier ein Pöstchen für dich in der Regierung wäre auch noch drin.
Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob er überhaupt vorhat, die noch zu besetzen. Das ist ja mittlerweile so eher.
Naja, machen wir.
Könnte einfach machen, weil. Aber ich weiß nicht, ob das, weil im Augenblick ist das nämlich so.
Oder dein Sohn oder deine Tochter, die braucht auch mal eine Karriere. Ne?
Will die nicht Botschafter, also so, willst du nicht jemanden als Botschafter haben?
Ich meine, wenn schon Nepotismus, dann doch richtig.
Na klar, natürlich passiert das auch. Also ehrlich, sowas ist, glaube ich, schon immer passiert. Also das hat nicht mal was mit der aktuellen Partei zu tun oder sowas, sondern das sind jetzt diese,
ja, das stimmt schon,
die nicht unbedingt neu sind, sondern.
Aber ich sag mal so, hier ist es sehr viel unverkrampfter.
Ja, ja. Also man hat diese politische Korrektheit abgelegt. Das ist jetzt einfach.
Ja, das ist auch noch so ein Gedanke, den ich hatte, ne? Und zwar, also es sieht alles danach aus, als ob Donald Trump nur, in Anführungsstrichen, das Land ausrauben will.
Mhm. Ja?
Also, das war natürlich auch immer von vornherein die Befürchtung, ja.
Ja.
Aber ganz ehrlich, es beruhigt mich gerade, wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist nur das. Der will nur Geld. Der will nur. Der ist gar kein. Der will kein faschistisches Amerika an Dingsen. Das ist ihm eigentlich alles scheißegal, ja. Also ich meine, nicht, dass das vorher auch eine Möglichkeit gewesen wäre, aber im Endeffekt gab es auch begründete Ängste dafür, dass er jetzt irgendwie den Faschismus einführt, ja.
Mhm.
Aber es sieht so aus, als ob er das Land nur ausräubern will. Und irgendwie beruhigt mich das echt verdammt, also so, puh.
Ja, ich frage mich ein bisschen, ob es vielleicht nur einfach nur sein Plan B war, so Plan A, Faschismus installieren, Plan B, dann halt doch.
Nee, ich glaube, das war nur eine strategische, die hat er halt auch verschaukelt, die Faschisten hat er genauso verschaukelt wie alle anderen, mhm. Ja. Hat den Ben hier, komm her, bist mein bester Kumpel, hier, besorg mal hier mit Breitbart hier, das kriegst du mit den ganzen rechten Stimmen, so super und dann so weiter und so fort. Und dann irgendwie, jetzt langsam geht er mir auf den Sack, so hier, das weg damit.
Naja, so richtig, also er ist ja noch mehr da, als er sein sollte, hier Ben. Es war gestern ist so ein Ding aufgetaucht, dass ein Rabbi of all people war bei ihm, bei Ben offensichtlich im Büro. Und hat dicke Kumpelfotos mit ihm gemacht, irgendein konservativer Rabbi. Und im Hintergrund siehst du eine Tafel hängen, auf der so, und so ein Whiteboard, auf dem offensichtlich so die ganzen Pläne stehen. Und da siehst du tatsächlich schon so, da stehen tatsächlich so Sachen drauf. Ich weiß nicht, ob das ein totales Fake-Ding ist oder ob das, also um die Leute zu verarschen, dann steht tatsächlich so Punkte drauf wie build the wall and make Mexico pay for it. Das ist tatsächlich so ein To-Do-Item. War noch kein Häkchen hinter. Und dann hast du so gesehen, was da so für Häkchen hinter waren und wo keine Häkchen hinter waren. Und und halt auch zum Beispiel war ein Punkt, war Visa komplett abschaffen und einfrieren und damit der Kongress sich damit auseinandersetzen muss. Mal sehen, ob das tatsächlich noch kommt oder ob das, wie das läuft. Also so ganz, ganz weit, ganz so optimistisch, wie wir nach unserem letzten, nach unserem letzten Podcast, wie die Titel waren, bin ich inzwischen mal wieder nicht mehr. Aber
der Bannon ist doch nicht gebrochen, sagst du.
Vielleicht doch noch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf,
ja, also, ich meine, noch ist er im Weißen Haus, du hast schon recht, das ist immer noch Vorsicht geboten, aber ja.
Und wir wissen ja, das Orange Face kann jederzeit seine Meinung ändern, weil er gerade, Flip-Flopping ist für ihn keine Schwäche, sondern Kernkompetenz. Also für Trump. Das ist ja der eigentliche Wahnsinn. Das ist ja, ja, wie du schon sagtest, so dieses.
Man kann sich eigentlich auf nichts festlegen.
Das ist Macht, dass er jeden jederzeit in kompletter Unsicherheit hält und dass ihm offensichtlich nicht bewusst ist, dass wie sehr dieses Land darunter leidet.
Ja.
Naja.
Aber ganz kurz, ja. Wir hatten viel über Brexit geredet.
Mhm.
Wir haben viel über Trump geredet.
Ja.
Aber die dritte Reiter der Apokalypse ist ja jetzt auf dem Weg.
Mhm.
Ich erinnere an den legendären Artikel, mittlerweile legendären, weil der ist wirklich irgendwie im Sommer 2016 erschienen. Ein Artikel von Ann Applebaum, Brexit, Trump, Le Pen. Und das Ende des Westens oder so heißt er irgendwie, wo sie halt im Endeffekt über diese drei kommenden Wahlen schreibt. Ja, also zu dem Zeitpunkt hat natürlich niemand mit Brexit und mit Trump und mit Le Pen gerechnet, ja, also dass das irgendwie eine reale Option ist. Vielleicht am allerersten noch mit Le Pen, aber Brexit war völlig quatschig und Trump war natürlich nur eine Lachfigur.
Was, Sommer 2016 war das? Nee, das muss doch älter sein.
Das war im Sommer 2016, ja.
Aber im Sommer 2016 war doch die Brexit-Abstimmung schon.
Nee, stimmt, dann war es noch früher. Stimmt, du hast recht, das war im Juni, ne? Ann Applebaum, Brexit, Trump, Le Pen, End of West. Das war in der Washington Post. Ich glaube, das war es. Can NATO and EU survive? This is how the end, this is how the West ends. Donald Trump, Marie Le Pen and the Breakdown of European Stability von Ann Applebaum. Wann war denn das jetzt hier? Am 4. März.
Ah, okay.
Also es war auf jeden Fall noch vor Brexit.
Mhm.
Und und das ist irgendwie der dritte Reiter der Apokalypse, ja, irgendwie Le Pen. Ich sag mal so, die Demoskopen haben eigentlich relativ eindeutig Macron auf dem Schirm und Le Pen wird das verlieren, aber es gibt dort auch wieder so unterirdische Strömungen und Antipathien, die sich dort formieren. Die Linke dreht gerade komplett durch in Frankreich, ja. Der Mélenchon hat mehr oder weniger, kann sich nicht durchringen, halt Macron mit zu unterstützen und irgendwie Linke randalieren gerade auf den Straßen. Okay, die Franzosen sind sowieso immer ein bisschen crazy, was so Politik angeht, aber die scheinen auch irgendwie Macron nicht zu mögen und da ist gerade Tumult und ich glaube, da passiert gerade noch eine ganze Menge in Sachen Entscheidungen und Stimmungen und so weiter und so fort. Das heißt also, sicher kann man sich da auch wieder mal nicht sein.
Mm.
Und ich sag, und Le Pen wäre definitiv, also manche sagen, das ist definitiv das Ende der EU.
Ja. Keine Ahnung, also ich kenne natürlich ihre Positionen so ein Stück weit und so weiter und so fort, aber
sie will auf jeden Fall eine Frexit-Abstimmung.
Mhm.
Und sie hat halt entsprechende rechtspopulistische, also so AfD-mäßige Positionen zu allen möglichen Sachen, also zu Immigration und Islam und dies und jenes. Und ich sag mal so, ohne Frankreich gibt's keine EU, das geht nicht.
Ich fand das nach den letzten Wahlen da, nach dem ersten Wahlgang in Frankreich, fand ich das ja schon so ein bisschen so. Auf der einen Seite verstehe ich diese Erleichterung natürlich, dass Le Pen den nicht gewonnen hat. Le Pen. Ja, aber auf der anderen Seite, sie ist halt bis auf 3% oder sowas Zweite geworden. Das ist viel besser, als Nazis jemals kommen sollten. Und das macht mir, ja, das ist was, also so diese Gefahr ist, glaube ich, noch nicht gebannt. Wir sollten nicht zu optimistisch werden. Wir sollten nicht zu voreilig sein. Ja. Das kann jederzeit noch reinknallen. Und ich finde es irre, wie jetzt gerade so dieser in Großbritannien, das ist ja jetzt auch Wahlkampf, haben sie ja Wahlen ausgerufen, kurz
sagen. Ja, oh Gott, ja, das ist auch so ein Thema, alter Schwede, ey. Ne? Mays, auf einmal haut May da diese neue Wahl raus. Ne? Das war auch so ein, boah, was geht jetzt ab?
Na klar, die holt sich jetzt die Legitimation dafür, hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, dass die Umfragen gerade gut sind für sie.
Ja.
Und wird wahrscheinlich sich...
Und da auch wieder die Linke, ne, die halt einfach nicht so richtig geschissen bekommt, sich irgendwie zu positionieren. Also halt schon bei der ganzen Remain-Kampagne, wo der Corbyn halt auch nur so mittelmäßig engagiert war und irgendwie die Linke, also die Labour Party da auch nicht so richtig einheitlich da überhaupt nicht einheitlich für Remain gestanden hat, weswegen die Remain-Kampagne, was der Remain-Kampagne unglaublich geschadet hat. Und Corbyn halt aber auch danach nicht zurücktreten wollte, ne, sondern halt irgendwie eisern an seinem Posten festhält. Yeah. Und jetzt halt Labour so richtig in den Niedergang führt, weil die jetzt irgendwie Umfragewerte. Also warum sollte man Labour jetzt noch wählen? Ne? Also was erhofft man sich davon? Ja? Die wissen nicht so richtig, wo es lang gehen soll. Die wissen, die haben noch nicht mal eine richtige Position zum Brexit. Ja, die reden halt was vom Soft Brexit so, aber ich meine, hä? Und wie der aussehen soll und was weiß ich. Und May hat immerhin irgendwie die zeigt halt wenigstens klare Kante. Die führt zwar komplett ins Verderben, ja.
Aber sie hat ein Feindbild.
Genau, aber sie kann ein Feindbild erzeugen. Sie tut zumindest stark und zumindest so, als würde sie wissen, was sie tun, obwohl alle Leute außer ihr denken, die hat komplett den Verstand verloren und lebt in einer illusionären Fantasiewelt. Ne? Also mit dem, was sie sich da an Verhandlungen erhofft. Das ist auch so ein Schlamassel. Was ich sagen wollte ist, ich kann schon May ein bisschen verstehen, weil sie ist halt in einer beschissenen Lage, ne? Also diese Brexit-Geschichte ist für die britische Regierung, egal welche britische Regierung, wirklich strategisch unglaublich schlimm. Du hast halt irgendwie eine definierte Zeit von Artikel 50, 2 Jahre, ja, dann bis der Prozess vollzogen sein muss. Und du bist einfach definitiv in der schwächeren Position. Ja, also du profitierst von dem Marktzutritt der EU an der EU viel mehr als der Marktzutritt als die EU an dir. Ja, das ist halt auch wieder so ein Netzwerkding eigentlich. Das heißt also der EU kann es relativ egal sein, wie Briten dabei rauskommt, und den Briten kann es nicht egal sein, wie sie dabei rauskommen. Mhm. So, ja, das ist so ein bisschen die Verhandlungsposition.
Nicht ganz so krass, weil ich meine, für die EU kann es auch mehr oder weniger schlimm ausgehen, aber ja, ich glaube, die EU hat schon die deutlich besseren Karten in der Hand, was diese.
Genau, also die EU könnte mit einem harten Brexit sehr viel besser leben eigentlich als Großbritannien. Und da die Zeit sowieso befristet ist, kann die EU einfach sagen, die können irgendwie den ganzen Tag Däumchen drehen, ja. Mhm. Und wenn da nichts mehr rauskommt, dann hat halt Britannien Pech gehabt. So. Eigentlich
kann man es genau umgekehrt sagen. Man könnte sogar sagen, die EU muss Großbritannien schon extrem weit entgegenkommen, damit das innerhalb von 2 Jahren machbar ist.
Ja, eigentlich schon, ja. Und das heißt also mit anderen Worten, im Endeffekt ist Britannien in der Situation, dass sie eigentlich dort nur verlieren können. Mhm. Und das, obwohl eigentlich diese Verhandlungen, je besser sie verlaufen, für beide eigentlich von Vorteil sind. Ne? Mhm. Also Aber im Endeffekt hat die EU nochmal ein politisch vitales Interesse daran, eine Penalty auf Großbritannien zu machen, um einfach klarzumachen, dass sich ein Exit aus der EU nicht lohnt. Mhm. Ja, also das ist halt, also ein Signal zu setzen, dass sich ein Exit lohnt, ne, das wäre wirklich, das wäre das Ende der EU, weil dann würden andere kommen und sagen so etc. Das heißt also eigentlich hat die EU, obwohl sie sich damit eigentlich selber ins Bein hackt, ja, hat sie ein größeres Interesse daran, dass Britannien sogar einen schlechteren Deal abbekommt.
Die EU hat eher ein Interesse an einer schnellen Amputation, als um jetzt mal einen blöden Begriff und blöden Vergleich rauszuholen.
Ja, stimmt.
Und wahrscheinlich so. Großbritannien ist das amputierte Glied.
Und deswegen ist Theresa Mays Strategie ist halt zu sagen, wir spielen von vornherein auf den Hard Brexit. Ne? Das war ja das, was sie gesagt hat, Hard Brexit. It is und wahrscheinlich erstens in der Voraussicht, dass sie wahrscheinlich eh nichts Besseres kriegt. Ne? Damit macht sie sozusagen einerseits Erwartungsmanagement, andererseits nimmt sie damit aber auch sozusagen den Druck aus der Verhandlung mit der EU raus, so dass von wegen ihr spielt auf Hard Brexit, ich spiele auf Hard Brexit. So dann so also ein bisschen das Level Field, das Playing Level Field wieder ein bisschen plainer machen. Ja. Das wieder ein bisschen ausgleichen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Strategie, die dahinter steht und die ist auch durchaus sozusagen rational nachvollziehbar.
Und die, das scheint ja auch relativ offen zu sein, die EU-Bürger, die jetzt gerade im Land nimmt, in Geiselhaft zu nehmen. Nämlich, das ist ja offensichtlich der EU ein wichtiger Punkt, dass halt diese Reisefreiheit für EU-Bürger weiterhin besteht in beide Richtungen. Und das scheint ja doch so eine Sache zu sein, dass das May da relativ deutlich, also das ist ja sowas, was sie rauszögern will. Das scheint so ihr einzig größeres Pfand zu sein.
Genau, das ist so ein bisschen ihr Unterpfand, ne? Weil im Endeffekt reduziert sich das ja auf diese zwei Fragen. Also die eine Sache ist, das ist das, was die Großbritannien will, ist den Zugang zum Single Market. Das, was die EU will, ist Reisefreiheit, ja. Und was die Briten nicht wollen. Die EU sagt halt, es gibt keinen Single Market ohne Reisefreiheit. Mhm. Und sie sagt halt, wir wollen aber Single Market ohne Reisefreiheit. Mhm. Und das ist so runtergebrochen, mal so die Position. Und das heißt mit anderen Worten, ein Hard Brexit wäre wahrscheinlich weder noch, ne?
Ja.
Und ein Soft-Brexit wäre sowohl als auch, das wäre dann aber im Endeffekt kaum unterscheiden zu werden wahrscheinlich.
Also ich finde ja bei dieser ganzen Sache, finde ich ja, ich verstehe diese, also diese May, die war ja vorher eine Brexit-Gegnerin. Ich weiß nicht, ob ich das bewundern soll oder ob ich es total ablehnen soll. Ich glaube, ich lehne es tendenziell eher total ab, so dieses, dass man sozusagen dieses Brexit, okay, wir haben hier eine Mehrheit von 2% oder sowas der Bevölkerung, die dafür ist, darum ziehen wir das jetzt durch. Und jetzt zieht sie das mit einer unfassbaren Härte durch, diese unfassbare, ist mir egal, was meine Aufgabe ist, ich setze sie um, das ist was ich schon ziemlich, ziemlich krass finde. Also das ist
ziemlich krass auf jeden Fall. Die Sache ist die,
also sie weiß ja im tiefsten Inneren, dass das was Schädliches ist, was sie macht. Aber sie will halt in die Geschichte eingehen als die Person, die das Schädliche halt trotzdem noch gut umgesetzt hat. Und
ja, aber der Punkt ist ja, es gab ja, nachdem die Brexit-Wahl war, gab es viele Spekulationen darüber und ich habe auch mit vielen Leuten diskutiert, die der Meinung waren, ach, der Brexit wird sowieso nicht umgesetzt, das wird dann rausgezögert und irgendwann hat das dann irgendwie vergessen und ich habe immer gesagt, nein, das ist Quatsch. Ein Brexit ist wirklich scheiße für die UK Economy, ja. Aber was viel schlimmer ist, ist Unsicherheit. Also Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Unternehmen müssen wissen, was in 5 Jahren ist, ja. Wenn sie irgendwo was investieren und wenn sie das nicht wissen und wenn das so in Frage steht, wie das jetzt durch den Brexit passiert, dann werden die halt einfach jegliche Investitionsentscheidungen bezüglich UK komplett aufschieben. Und das wäre viel fataler als wirklich ein harter Brexit, weil ein harter Brexit Mag hart sein, aber es ist immer eine Entscheidung und das ist immerhin eine, dann weiß man immerhin, wo der Hase läuft, ja. Da kann man seine Entscheidung dran ausrichten. Nichts hasst ein Unternehmen mehr als Unsicherheit. Und Theresa May hat völlig recht, wenn sie diese Unsicherheit versucht rauszunehmen. Und da politisch wahrscheinlich ein Rücktritt vom Brexit einfach nicht drin ist, also erstens, weil du wahrscheinlich keine Mehrheit dafür kriegst, also weder in der Bevölkerung noch im Parlament, obwohl im Parlament eigentlich vorher ja keine Mehrheit für den Brexit war. Aber das, die Abstimmung hat alles verändert, ja. Also du kannst halt nicht mehr so tun, als ob das nicht im Raum stünde. Und das deswegen stimmt. Brauchst du jetzt eine Entscheidung und die muss umgesetzt werden, und zwar so schnell wie möglich und so klar wie möglich. Ja, also weil Unsicherheit ist der größte Feind.
Tja. Vielleicht, wahrscheinlich.
Das ist ja auch ihr Mantra, ne? Dieses Strong Stability and Leadership oder sowas. Oder Strong and Stable Leadership oder sowas. Irgendwie ist ihr Mantra, das sie ständig überall sagt. Naja. Aber was mich wirklich interessiert, und das gilt jetzt für ganz Europa, ja, und vielleicht darüber hinaus, ist halt wirklich die Linke. Ey, wie im Arsch ist eigentlich die Linke? Wie unfassbar im Arsch. Also jetzt in Frankreich, ja, wo sie halt irgendwie mit ihrem Mélenchon, wie viel hat der gekriegt? Irgendwie 11% oder was?
Ich weiß es nicht. Ich kenne die Zahlen tatsächlich nicht. Aber ja, Vierter ist er geworden, oder?
Schon.
Das ist so irre, wenn du die, ja, wenn du die, diese Zahlen anguckst, also ich habe vorhin gesagt, die waren nur 2%, aber wie dicht die alle beieinander waren und wie glasklar es ist, dass einfach nur, also dass Le Pen keine Chance hätte, wenn der Rest halbwegs einig gegen sie stünde. Und dass die sich jetzt so auseinanderstreiten lassen, ist wirklich unfassbar. Also lieber lasse ich mein Land in den Faschismus gleiten, als da diesen etwas zu weit in der Mitte Kandidaten, der vielleicht den Banken zu nahe steht. Also ich will ja gar nicht sagen, dass der mein Wunschkandidat wäre oder dass der kein problematischer Kandidat ist, aber wir haben eben auf der anderen Seite einen Faschisten oder eine Faschistin, und das muss man erstmal bringen, wirklich da nicht eine klare Position zu haben und die auch auszudrücken.
12%.
Probierst du gerade die Zahlen? Das ist irre, wie schnell, weißt du, so diese wichtigste Nachricht in der Sekunde dann und an dem Tag, bist du ja quasi diesen Wahlergebnis nicht aus dem, konntest ja gar nicht aus dem Weg gehen, und dann einen Tag später, probier mal Zahlen aufzutreiben auf irgendeiner Newsseite in Deutschland oder ist ja hier.
Nee, 19%, he did not qualify for the second round voting, winning 19% of the vote in the first round, placing fourth. Der vierte ist auch nur geworden.
Ja, vierter.
Mit 19%. Also, egal, jedenfalls der Mélenchon, der halt auch nicht auf die Reihe gekriegt hat, die EU, also für die EU zu sein, sondern halt auch irgendwie gesagt hat, ja, so ein Frexit wäre halt irgendwie eine Option, ja. Und und jetzt halt irgendwie nicht richtig hinkriegt, Macron zu unterstützen. Also, und der Corbyn, das ist ein ganz ähnlicher Typ, glaube ich, so, ja. Und das ist wiederum, die beide sind wahrscheinlich wieder ein ähnlicher Typ wie Bernie Sanders, ja.
Ich glaube, das ist
irgendwie so eine sektierische Linke, die halt irgendwie ihr eigenes Ding haben will. Und wenn sie ihr eigenes Ding nicht kriegt, ja, dann soll halt irgendwie alles brennen.
Ich glaube, man kann das auch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, das ist einfach, dass die Linke ist halt so ein bisschen, also hier gerade ist das auch relativ stark unterteilt in die Liberalen, also so was weiß ich was, für die zum Beispiel Hillary Clinton steht, und halt die echte Linke. Und die echte Linke sagt halt, so Bernie Sanders, es sind die Liberalen, die uns im Weg stehen. und nicht umgekehrt. Wir hätten eine starke Bewegung und Bernie Sanders wäre Präsident geworden, aber wenn quasi nicht das Establishment sie behindert hätte. Und das hast du mit Corbyn jetzt auch, dass der halt auch aus der eigenen Partei halt massiv angegriffen wird. Und ich glaube, und das ist halt auch ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte mich da ungern auf eine Seite positionieren, weil so gut kenne ich die Situation nicht. Aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen, ja, der hat halt die Mehrheit in seiner Partei, er ist gewählt und es sind halt die eher mittigeren Kräfte, die ihn nicht machen lassen wollen. Und insofern frage ich mich, ob das nicht auch gerade so ein Kippen innerhalb dieser, ich sag jetzt mal, linken Hälfte, also es ist die, oder linkeren Hälfte des politischen Spektrums ist, von diesem Mitte-wirtschaftsliberalen Kurs, wie ihn die SPD jetzt über Jahre gefahren hat, etc. pp., hin zu einer wieder stärkeren linken Position und einer klassisch linken, eher klassisch linken Position. Also es ist, ich sag nicht, dass das gut ist, ich sag nicht, dass das schlau ist, was da abläuft, um Himmels Willen, aber so diesen Kampf, glaube ich, sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, der da ausgetragen wird.
Nee, das stimmt, dass dieser Kampf stattfindet. Und
dass das dann sozusagen so ein bisschen jetzt gerade die Trotzhaltung ist, nee, wir lassen uns jetzt nicht davon, wir lassen uns jetzt nicht auf einen Kandidaten, den wir schon vor 10, also sozusagen auf einen Kandidaten, den wir glauben, dass er die Ursache ist für das Erstarken der Rechten, weil er diese falsche Politik, die Mitte gemacht hat über Jahrzehnte hinweg, halt fortsetzen wird. Und darum können wir diesen Kandidaten nicht unterstützen, sondern wir wollen halt eine echte linke Politik. Was eine Position ist, die man bis zu einem gewissen Grad verstehen muss. Also das ist, aber ja, es ist eine bizarre Zerstrittenheit dieses linken Spektrums. Und die der Rechten diesen Auftrieb verschafft hat, weil, wie gesagt.
Also vor allem in England kann man das super sehen, ne, dass halt May ihre ganze Stärke aus der Schwäche der von Labour zieht. Ne? Also Labour ist für praktisch niemanden eine Option, weil ich meine, man weiß ja überhaupt nicht, was man da wählt.
Darum will sie jetzt auch die Wahlen haben, weil sie wahrscheinlich weiß, dass die Umfragen für sie gerade, weil sie halt auch aus dieser Opferrolle her, also aus diesen wir sind von außen angegriffen und wir müssen jetzt zusammenhalten, Position extrem gut. Und da werden ja auch gerade so Geschichten, dass ja, hey, die EU, die liegt ja auch immer aus unseren Gesprächen und sowas, so sozusagen die böse EU, die jetzt da war ja vor ein paar Tagen so dieses, ja, da sind diese 20 Länder, die sich gegen uns verbündet haben und verschworen haben gegen uns und die uns unbedingt jetzt hier schaden wollen. Ja, das nennt man EU. Ihr wart Teil davon, bis ihr nicht mehr Teil davon wart. aber das sind ja gerade auch so Angstbilder, die da an die Wand gemalt werden. Und wenn man so, ich folge auf Facebook der BBC und wenn man sich da mal so ein bisschen die Kommentare durchliest, das ist krass, halt die große, große Mehrheit, zumindest bei den BBC-Kommentatoren, ist klar für die EU und hält das alles für kompletten Wahnsinn. Und der Rest ist halt in so einer Anti-EU-Verschwörungstheorie. Also so im Wesentlichen das Gleiche wie hier. Halt so dieses, ja, die wollen uns ja nur und die wollen uns ja nichts Gutes gönnen, so nach dem Motto. Und das ist schon, und wenn sie es schafft, diese Leute zu mobilisieren, dann hat sie dann Brexit forever. Also das ist
Da war auch ein schöner The Marquee hat irgendwie einen schönen Thread, also so einen Tweetstorm verlinkt,
ja.
Wo jemand UK-Bürger so ein bisschen ihre eigenen Eltern reflektiert hat, also die Position ihrer eigenen Eltern, die jetzt irgendwie so May-Fans sind, die waren halt früher so Labour und und reflektiert so ein bisschen so deren gesamten Werdegang, also so von irgendwie halt relativ früh in den Genuss eigentlich sozialdemokratischer Institutionen gekommen, wie halt der NHS, also der nationalen Krankenversicherung und verschiedene andere Dinge, ne? Also sozusagen im sozialdemokratischen Post-War aufgewachsen und dort alle Möglichkeiten genutzt, Arbeiterkinder, die dann halt aufgestiegen sind, ja, durch diese Institutionen. Und dann kam der Thatcherismus, aber da hatten sie es eigentlich schon zu was gebracht, ja, irgendwie, so dass sie halt irgendwie mit eigenen selbst gekauften Immobilien und so weiter und so fort ziemlich gut eigentlich auch bei diesem neoliberalen Kahlschlag gefahren sind, weil Steuern runtergingen und so weiter und so fort. Sie meint halt irgendwie, die haben die ganze Zeit Urlaub gemacht. Die haben irgendwie, als sie dann irgendwie sozusagen älter wurden, irgendwie so ab 50, 60, haben sie angefangen, die ganze Zeit Urlaub zu machen. Ständig im Urlaub. Urlaub, 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 Urlaub. Irgendwie konnten sie es auch leisten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt geht es ihnen bis heute ziemlich gut, ja. Und aber der Witz ist halt, dass sie halt irgendwie so eine Erzählung haben, dass sie sich das alles selbst erarbeitet haben. Ja, dass sie
das
halt
ist ja immer das Geile.
Dass ihr eigener Fleiß und ihr eigenes und also ihre eigene Decentness sozusagen, ja, dass sie dass sie das einfach verdient haben. Das sind die Früchte ihres gelungenen Lebens, ja, weil sie die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort waren und so. Und das ist halt, das ist so witzig, weil das kennen wir hier in Deutschland ja auch. Irgendwie ja, diese ganze Nachkriegsgeneration, wie die sich halt immer ständig auf die Schultern klopft und davon redet, wie sie halt irgendwie das jetzt ja alles aufgebaut hat und so weiter und so fort, ja. Und das ist halt so ein bisschen dieser Survival Bias oder wie heißt es?
Survivor Bias. Ja.
Survivor Bias, ja, irgendwie, wie das XKCD letztens irgendwie gut ausgedrückt hat mit irgendwie einem Typen, der auf einem Podest steht und sagt, ich habe jahrelang völlig umsonst und blöd und so weiter und so fort Lottolose ausgefüllt, aber dann kam der große Moment und ich habe die Millionen gewonnen und ihr müsst nur auch immer weiter Lose ausfüllen.
Genau, ihr müsst dran
auch Millionäre werden, ja.
Survivor Bias ist unfassbar, wenn man sich den einmal anfängt anzugucken.
Ich glaube, der halbe Kapitalismus basiert auf dem Survivor Bias. Ja? Also
nicht nur das, so auch so dieses berühmte, also Survivor Bias ist dadurch entdeckt worden, das war im Zweiten Weltkrieg angeblich, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, selbst wenn sie nicht stimmen sollte, ist halt die Geschichte, die es survived hat, insofern. Hat jemand für die britische Armee gearbeitet und hat nämlich an Flugzeugen sozusagen, wie kann man die Bomber verbessern, dass die Chance ist, dass sie überleben. Und sie haben sich halt die ganzen Flugzeuge angeguckt, haben Statistiken gemacht, wo sind die Flugzeuge, die zurückgekommen sind, zerschossen worden? Und wo sind die meisten Einschusslöcher? Und haben darüber Grafiken gemacht und haben dann angefangen, die anderen Stellen zu verstärken, wo die nicht zerschossen waren. Das ist natürlich jetzt total kontraintuitiv, weil man sagt sich, na, man muss doch die Flugzeuge da verstärken, wo sie getroffen worden sind und nicht da, wo sie nicht getroffen worden sind. Aber diese Argumentation, die sie hatten, war, die auch total schlüssig klingt, wenn man einmal drüber nachdenkt, die zurückgekommen sind, sind da zerschossen worden. Also kann das nicht so schlimm sein. Und die an anderen Stellen zerschossen worden sind, sind offensichtlich abgestürzt und sind nicht zurückgekommen und wir müssen dafür sorgen, dass die auch zurückkommen. Also brauchen die da mehr Verstärkung, wo das halt
sozusagen Kontra-Survivor-Bias, ja.
Genau, also haben sie das quasi umgedreht. Und das ist ja auch so zum Beispiel, das sieht man ja auch gerade aus dieser Generation, so dieses, ja, wir haben doch, als es diese ganzen Gesetze noch nicht gab, dass das nicht im Wasser sein darf und das, es ging uns doch auch gut, wir haben es doch auch alle überlebt.
Es hat uns doch auch nicht geschadet.
Es hat uns doch auch nicht geschadet. Ja, dir nicht, du hast es überlebt. Es gibt aber einige, nicht viele, aber es gibt welche, die sind einfach tot. Und das sind die tot.
Können jetzt nicht mehr mitreden.
Und die sind halt nicht in deiner, die klicken gerade nicht Like auf Facebook, weil sie sind tot. Und das ist so dieses Survivor Bias, das sieht man halt immer wieder so, wenn man so dieses sagt, was haben irgendwelche erfolgreichen Leute richtig gemacht? Genau, Lotto gespielt ihr Leben lang und nie aufgegeben und dann haben sie halt das große Los gewonnen. Ist halt reiner Zufall. Und du siehst halt nie die Leute, die es nicht machen. Ja, das finde ich auch.
Ja, aber das ist dann halt auch die Sache, ne? Also du klopfst dir dann auf die Schulter und sagst, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, so, ne?
Ja.
Und dabei hast du halt einfach Glück gehabt. So. Du hast einfach fucking Glück gehabt. Und vor allem auch diese Generation, die Nachkriegsgeneration, wir hatten jetzt einfach 70 Jahre von Prosperität und Wohlstand und Frieden und so weiter und so fort, ja. Und es gab vorher keine Generation, die so ein Glück hatte, ja, in so einer Zeit, an so einem Ort irgendwie ihr gesamtes Leben zu fristen, wie unsere Elterngeneration.
Genau.
Und das ist echt krass. Also das muss man sich eigentlich mal reinziehen. Das ist wirklich, das ist die Ausnahme.
Und das führt
und
zu einer.
Vermutlich wird es, also wird es uns nicht mehr so gut gehen. Also ich meine, dir schon, ne? Aber du bist ja auch in Kalifornien.
Ich bin ja auch in Kalifornien. Ja, das ist natürlich was, was ich mir auch, also dieses, ich habe halt glücklicherweise, und das meine ich jetzt wirklich mit glücklicherweise, ich fand halt Computer spannend und dann stellt sich 10 Jahre später raus, dass mit diesem Computerscheiß, mit dem ich glaubte, dass man damit nie einen Cent verdienen kann, dass das plötzlich gigantisch nachgefragt ist. Ich habe an vielen Punkten sehr viel mehr Glück als Verstand gehabt, sage ich nach wie vor. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, das war mein eigenes. Und bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch. Also ich meine, es ist, ich habe halt so dieses, du,
man kann natürlich immer noch schlechte Entscheidungen treffen. Ne?
Man kann immer noch, so, man kann immer noch schlechte Entscheidungen
treffen. Dass man auf Schienen genau. irgendwie zum Glück fährt, so, ne? Aber bloß wenn man
alle Entscheidungen so trifft wie ich würde sogar dringend davon abraten, Entscheidungen so treffen, zu treffen, wie ich sie getroffen habe, weil ich mich im Wesentlichen in meinem Leben immer reingleiten lassen. Heißt das nicht, dass das dann automatisch dazu führt, dass es irgendwie schon klappt am Ende? Und ich finde das auch so gerade Millennial-Bashing ist ja auch so ein großes Hobby gerade, was man überall immer wieder erlebt. Diese dummen Millennials, die nichts ansparen und immer Praktika machen und die heiraten auch nicht mehr und kaufen keine Diamanten mehr. Diese Millennials kaufen einfach keine Diamanten mehr. Und das liest du in irgendwelchen großen Zeitungen von angeblich schlauen Kolumnisten geschrieben. Diese Millennials, die kriegen echt nichts auf die Reihe. Die sparen kein Geld an. Und dass sie einfach kein Geld haben, was sie sparen könnten, scheint, also so dieses, ja, wir haben es doch damals auch irgendwie geschafft. Ja, die Zeiten waren andere. Und das finde ich echt immer wieder irre, dieses anstatt, wenn man irgendwie, also jetzt auch mit Syrien, das ist ja gerade so auch diese Selbst, so dieses, also wenn ich das wäre, ich wäre in Syrien, ich würde nicht fliehen, ich wäre da geblieben und hätte mein Land wieder aufgebaut. Nein, hättest du nicht. Du wärst auch geflüchtet. Und dass man halt dieser prinzipielle Willen.
Vermutlich wärst du jetzt UAIS-Terrorist, du Arsch.
Vielleicht. Man sieht nicht, man. Die Leute sehen nicht den Spiegel, der es ja ist, nämlich wenn wir in diesem Land aufgewachsen wären, wären wir, weil wir alle Menschen sind, vermutlich genauso ähnlich wie diese Menschen gerade drauf und wären genauso auf diese Hilfe angewiesen. Man sieht nicht das Spiegelbild, sondern man konzentriert sich auf die 5 Unterschiede, die da sind und sagt dann, oder die vermeintlich da sind und erklärt damit alles. Also dieses, dass die da im Krieg sind, das ist nicht etwa großes Pech, weil die halt da geboren sind und wenn du jetzt da wärst, dann wärst du auch mitten im Krieg, sondern die Erklärung ist, die sind im Krieg, wir sind nicht im Krieg, das heißt, wir müssen irgendwas richtig gemacht haben und die müssen irgendwas falsch gemacht haben, selber schuld. Und das finde ich, das erlebst du immer wieder. Gestern hatte ich das in einem Interview hier mit einem republikanischen Senator, der tatsächlich gesagt hat, so, ja, na, die natürlich müssen kranke Leute mehr in die Krankenversicherung zahlen als gesunde Leute, weil gesunde Leute haben ja was gemacht, damit sie gesund bleiben. Ansonsten wären sie ja auch krank. Und
das ist ja auch ein geiler Survivor-Beiß, ja. Auf jeden
Fall. Ja. Das ist halt, du kriegst halt keinen Krebs, wenn du immer nur viel Obst isst. Und ja,
ne, frag mal Steve Jobs, ne?
Also frag mal, genau. Na, bei dem war es ja wirklich eigene Doofheit.
Ja, aber er hat das versucht mit Obst zu bekämpfen.
Stimmt, er hat es probiert mit Obst zu bekämpfen.
So eine reine Obstdiät und dann ist das weg, der Tumor.
Genau, Steve Jobs ist so ein unfassbares Beispiel. Alle sagen immer, wie man ihn kopieren soll, aber die Art, wie er seine Gesundheit behandelt hat, ist offensichtlich, dass er war offensichtlich nicht in allen Bereichen Genie.
Nee, nicht so richtig.
Es gab offensichtlich Bereiche, in denen er ein ziemlich großer Idiot war. Und ja, also das ist so dieses, wie kann man Gier bekämpfen?
Also was war Gier?
Okay, du wolltest was anderes sagen, dann sag lieber was anderes erstmal. Dann.
Nee, ja, also Gier, ich weiß nicht, ob man Gier bekämpfen muss. Also ich glaube ganz ehrlich, also meine Hoffnung, ne,
ja,
ist, dass materieller Wohlstand ab einem bestimmten Punkt zwangsläufig zu Postmaterialismus führt. Ich meine, wir sehen das, glaube ich, schon in einem großen Maßstab in den Industriegesellschaften, dass die Leute, ich sag mal so, ne, die Leute, die Nachkriegsgeneration war halt extrem materialistisch eingestimmt, und zwar aus gutem Grund. Sie haben halt erlebt, wie es ist, wenn man nichts zu essen hat. Sie haben echte Armut erlebt. Sie haben echten Hunger erlebt. Das Einzige, was ihnen irgendwie wichtig war, war, das wollen wir nicht wiedererleben. Und sie haben halt sozusagen alles auf Sicherheit gebaut. Sie haben versucht, alles an sich zu raffen, was irgendwie geht. Ja. Das will ich Ihnen gar nicht vorwerfen. Und das ist, glaube ich, auch sicherlich auch einer der Punkte, warum Sie erfolgreich waren in dem Sinne, ne? In so einem, sag ich mal, gut messbaren Sinne. So GDP messbar. Und der Punkt ist aber, dass Ihre Kinder halt dann stetig postmaterialistischer wurden. Und also im Sinne von, dass ihnen plötzlich Dinge wichtiger wurden, die nicht mehr gut durch Preise bezifferbar sind. Nicht, dass ihnen, ne, also Postmaterialismus heißt auf gar keinen Fall, dass einem alles Materielle egal wird. Das ist natürlich Quatsch, das ist nicht so. Sondern es wird einem egaler, ne? Man hat nicht dieses Bedürfnis, allzu viel Energien und Ressourcen daran zu binden, dass man, sag ich mal, Eigentum akkumuliert, sondern dass man eben seine Ressourcen darauf tut, zum Beispiel sich selbst zu verwirklichen, Job zu machen, der einem irgendwie mit Bedeutung füllt. Meaningfulness kann man irgendwie nicht so gut richtig übersetzen. Aber auf jeden Fall, dass man eben oder dass man irgendwie bewusster konsumiert, dass man irgendwie ein vielleicht auch ethisches Leben oder sowas führt, ne? Also solche Dinge, was so unter Postmaterialismus geführt wird, sobald die materiellen Bedürfnisse versorgt sind und halt nicht die vierte Villa kauft, sondern vielleicht nur eine, selbst wenn man das Geld hat. Und dann irgendwie, keine Ahnung, was anderes damit anstellt. Also, und ich glaube schon, dass wir so eine Revolution gesehen haben, die letzten 30, 40 Jahre irgendwie in der westlichen Welt, wo halt eine Menge Leute an diese Grenze gekommen sind, wo, ich sag mal, so ein Grenznutzen von Materialität irgendwo einsetzt, ja. Also, wenn du so sagst, okay, ne, dass halt irgendwie die Dinge haben irgendwie Nutzen und das ist halt so eine Grenzfunktion. Das heißt, irgendwann flacht die Kurve des Nutzens von noch mehr Kapital, das du akkumulieren kannst als Privatperson, flacht dann irgendwann ab. Irgendwann ist es halt nur noch irgendwie eine Zahl auf dem Konto, die sich dann halt irgendwie vermehrt und vielleicht im besten Fall dann nochmal irgendwie eine Platzierung innerhalb des Forbes-Rankings oder sowas, ja. Aber es ist halt dann nicht mehr, du hast da kein, du ziehst dann kein Glück mehr darauf, kein zusätzliches. Und die Glücksforschung sagt das ja eigentlich relativ klar, irgendwie, keine Ahnung, so bei 35.000 € oder sowas,
Nee.
Flacht die Kurve relativ schnell ab, so was deine Glücklichkeit, sozusagen die Korrelation mit deiner Glücklichkeit und deinem Reichtum angeht.
Ich
Und deinem
glaube, die
Einkommen.
war irgendwie so 60.000.
60.000, ja? 60.000 Dollar wahrscheinlich, oder?
Nee, in Dollar war es. Die Zahl war nämlich verdächtig nah an 100.000 Dollar dran. Also ich würde sagen, wir haben einfach 100.000 Dollar gesagt, dann hat irgendjemand das in Euro umgerechnet.
Ja, auf jeden Fall, das ist halt auch so eine Grenzfunktion, die kannst du halt relativ gut messbar machen.
Ja.
Und das heißt also, das wäre so meine Hoffnung, dass es zwar irgendwie in der Vergangenheit immer so war, dass irgendwelche Aufsteiger dann halt immer irgendwie sozusagen das mehr und mehr akkumulieren wollen, also dieses, was wir so Gier nennen, ja, also immer noch mehr zu besitzen zu wollen und so weiter und so fort, dass wir das halt aus der Geschichte kennen. Dass aber im Endeffekt wir bereits sehen, dass es sozusagen, dass es halt so ein Abknicken geben kann und dass es sozusagen auch interkulturell richtig sind. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge Leute, die noch irgendwie aufsteigen können in der Welt und die wahrscheinlich alle noch irgendwie erst lernen müssen, diese Erfahrung zu machen. Das ist meistens nicht die erste Generation, die Geld hat, sondern erst die zweite Generation, die Geld hat. Ne? Also die erste Generation, die zu Geld kommt, die wird, glaube ich, nie zum Postmaterialismus finden, sondern die wird halt immer sozusagen konditioniert auf mehr sein. Ne? Und das kann immer erst die zweite Generation sein, die halt sozusagen das Geld dann irgendwie, für die halt Geld dann halt nicht mehr sozusagen diesen Selbstzweck hat, ja, sondern halt, wo plötzlich Geld halt nur noch sozusagen eine Ressource ist, die, wenn sie genug vorhanden ist, nett ist zu haben, aber wo man dann nach anderem strebt.
Also ich, ich finde das halt, weil insofern fragwürdig, weil, wie gesagt, hier laufen gerade Versuche, die Krankenversicherung abzuschaffen für arme Leute, und der Grund dafür ist, weil einige sehr, sehr reiche Leute, und zwar ausschließlich sehr, sehr reiche Leute, sich davon eine Steuerentlastung erhoffen, und ich vermute, weil die Versicherung da auch, weil sie dann hoffen, wieder die Preise so machen können, wie sie wollen, und auf höhere Gewinne hoffen. Das sind Ich glaube nicht, dass das Zeichen einer postmateriellen Gesellschaft Revolution ist, die dazu führt, dass die Leute sich doch damit zufrieden geben mit dem, was sie haben. Das ist wirklich ein.
Ja, ich werde auch vorsichtig. Also folgendes. Natürlich wird es weiterhin immer gierige Leute geben,
ja.
Das ist überhaupt keine Frage. Ich sag mal, der Vorrat an gierigen Leuten ist, glaube ich, auch damit unbegrenzt, weil es halt immer auch Aufsteiger geben wird. Und das ist natürlich auch kein Automatismus irgendwie, so selbst wenn du irgendwie mit einem goldenen Löffel in deinem Mund aufgewachsen werden kannst, kannst du halt danach streben, dass er noch goldener wird, der Löffel, oder noch größer wird, der Löffel, ja. Der dann irgendwie, also das stimmt alles, ne? Aber was wir dort sehen, sind halt Verwerfungen durch konkrete Lobbyarbeit, und das muss man wirklich sagen, weniger, sehr, sehr weniger reicher Familien, ne?
Ja, eben.
Das sind nicht viele Leute. Das ist nicht irgendwie die Mehrheit der Millionäre oder so, die für sowas einstreht, sondern das sind wenige sehr, sehr reiche Familien, die da ganz konkret ihre Agenda verfolgen. Also zum Beispiel die Kochfamilie oder die Mercers oder sowas. Mhm. Ne? Und das sind halt irgendwie, das sind sehr, sehr wenige, sehr, sehr reiche Leute, die das machen. Und du hast halt auf der anderen Seite solche Leute wie Warren Buffett, oder du hast halt ich glaube, Warren Buffett hat das gesagt, irgendwie, er findet es eine Schande, wenn man reich stirbt, ja. Mhm. Es ist ehrenvoll, wenn man irgendwie zu Geld kommt während seines Lebens, aber man sollte nicht reich sterben. Mhm. Und irgendwie einen Großteil seines Geldes irgendwie verspendet. Und oder du hast halt sowas wie die Gates, die halt irgendwie ihr ganzes Geld in ihre Stiftungen stecken, mhm. Ja, oder du hast halt auch Soros. Also ich meine, viele hassen Soros, ja, aber mhm. im Endeffekt, man kann auch drüber streiten, was seine politischen Ansichten angeht. Ich persönlich kann mit seinen politischen Ansichten gut überleben. Ich finde ihn einen sehr guten, reflektierten Typen. Und er steckt sein ganzes Geld halt in Demokratieprojekte, ja, und in so Lobby-Politikbeeinflussungsprojekte. Das heißt mit anderen Worten, das sind alles Leute, die sehen ihren Reichtum nur noch als Mittel zum Zweck, eine Welt zu bauen, die sie für eine bessere halten. Mhm. Und das heißt, es gibt halt auch die andere Seite. Ja.
Ja. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir so als Gesellschaft, wir leben im Überfluss an vielen Punkten, und wir das Einzige, wofür wir diesen Überfluss halt nutzen, ist um gedankenlos damit umzugehen. Und das ist
Das ist nicht so fatalistisch. Das stimmt nicht, Max. Das stimmt einfach nicht. Es gibt viel Gutes in der Welt. Und zwar, wenn du genau hinguckst, verdammt viel Gutes und extrem viel Ressourcen, ja, auch reingesteckt werden. Und es ist auch so, dass viel Gutes passiert ist die letzten 20, 30 Jahre.
Ja.
Und das ist nicht passiert, weil obwohl die Menschheit so schlecht ist, sondern weil die Menschheit auch eine ganze Menge gute Dinge in die Wege geleitet hat, viele selbstlose Dinge in die Wege geleitet hat. Also ich sehe das nicht so fatalistisch.
Also ich weiß jetzt, ich sage jetzt auch nicht, dass ich es fatalistisch sehe. Ich sehe, also das, so sollte es jetzt auch nicht klingen. Ich sehe, dass man sozusagen glaubt, so ein bisschen, wenn wir nur noch das haben und wenn wir nur noch das haben, dann werden wir, also ich meine, die Probleme in der Gesellschaft, wahrscheinlich wird man immer um eine lebenswerte Gesellschaft kämpfen müssen. Das ist wahrscheinlich einfach, das wird einfach bis auf alle Ewigkeiten so sein. Wahrscheinlich wird es bis in alle Ewigkeiten so aussehen, als ob bis die Welt dann tatsächlich untergeht, als ob die Welt jeden Moment untergehen könnte. Vielleicht ist das einfach so, aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel sagen wir mal Bitcoin. Es ist so eine Sache, die mir einfällt, weil ich habe
Stirbt auch nie, ne?
Es stirbt auch nie. Und Bitcoin ist halt, wenn wir irgendwann mal eine Energiequelle finden, die unbegrenzt zur Verfügung steht, mit der man alle Probleme der Welt theoretisch lösen könnte, Bitcoin wird es schaffen, diese Energiequelle leer zu saugen. Weil halt Bitcoin darauf basiert, dass halt sich Leute gegenseitig, also das Einzige, was Bitcoin am Leben erhält, das sozusagen, was verhindert, dass einer das an sich reißt, ist halt, dass es sehr hohe Energiekosten hat. Und wenn Energie billiger werden würde, dann würde einfach würden diese Bitcoin-Farm einfach mehr Geld, würden die einfach mehr Rechen.
Zeit auch noch ein Faktor, ne?
Zeit?
Zeit ist auch noch ein begrenzender Faktor.
Du kannst eigentlich, also du musst so viele Berechnungen wie möglich durchführen und dafür brauchst du Hardware und und diese Hardware muss halt betrieben werden und im Wesentlichen sind Stromkosten.
Also die Berechnungen müssen halt aber, die brauchen auch Zeit. Also das heißt, also du kannst zwar natürlich irgendwie die Hardware ständig verdoppeln und irgendwie draufbauen, ne?
Das ist relativ günstig. Der begrenzende Faktor ist, das ist auch der einzige Grund, warum die regelmäßig die Hardware austauschen. Ich meine, würdest du ja sagen, ich habe hier eine Bitcoin-Hardware-Generation und warum sollte man die wegwerfen sozusagen, was im Augenblick relativ häufig passiert. Und der einzige Grund dafür ist, dass der Energieverbrauch dieser Hardware so hoch ist, dass sich das nicht mehr rentiert, die laufen zu lassen. Okay. Und
aber der Punkt ist, die Bitcoin wird das nicht komplett aufsaugen, weil Bitcoin ist doch irgendwie limitiert, oder? Es gibt doch nur so und so viel Bitcoin, die überhaupt gemeint werden können.
Ja, aber dann ist halt, musst du halt Geld bezahlen, um das ganze System am Laufen zu halten.
Ja.
Und,
ich muss mal kurz aufs Klo. Dann kannst du noch ein bisschen über Bitcoin reden.
Oh Gott, ich will nicht über, ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, vielleicht nochmal hier zur Erklärung. Bitcoin sozusagen hat dieses, Bitcoin ist ja im Großen und Ganzen ist es ein dauerhaftes Konto, was halt alle zusammenführen und, wo halt immer draufsteht, der hat gerade so und so viel Geld bekommen, der hat gerade so und so viel bekommen, hier haben wir das und Geld hin und her überwiesen, so dieses, das. Und das ist nicht zentral, sondern das ist dezentral. Und damit da nicht jeder einfach reinschreiben kann, was er will, gibt es halt so, dass man muss das signieren, das Ganze. Also man muss ein Hash finden, einfach eine Zahl finden, die bestimmten Bedingungen entspricht. Diese Zahlen, die Regeln, wie diese Zahlen zu finden sind, verändern sich automatisch. Je nachdem, also so, um halt den Takt zu halten. Also wenn mehr Computer anfangen, Bitcoins zu minen, also diesen ganzen Prozess, also Zahlen für dieses Logbuch zu raten. Was anderes ist es nicht. Und dann sagen die, passt sich der Algorithmus an und sagt, aha, wir würden jetzt das würde jetzt zu schnell gehen, darum mache ich jetzt einen Algorithmus komplizierter. Und dann wird das halt draufgeschrieben und dann am Ende, wenn einer eine Zahl gefunden hat und sagt, hier, guck mal, ich habe eine passende Zahl gefunden, dann sagen alle anderen, aha, das ist ja interessant, gut, dann packt das jetzt drauf, oben drauf auf das Logbuch und dann sind wir uns alle einig, dass das gerade der Stand der Dinge ist. Und das wird halt weiterhin passieren. Im Augenblick werden dabei noch eigene Bitcoins gemeint, sozusagen, also das Mining besteht daran, dass man am Ende dieser Transaktion, dass man dann halt sagt, ja, und dann mir gehören jetzt so und so viele, ich glaube, das waren mal 25, haben sie jetzt reduziert oder irgendwie sowas, ist auch Teil des Algorithmus schon. So und so viele Bitcoins kriege ich dafür, weil ich die Zahl gefunden habe. Mehr ist das nicht. Also man schreibt einfach rein und mir selber überweise ich so und so viel und das ist dann halt ein im Wesentlichen Konsens, worauf man sich, der im Code festgeschrieben ist, dass man sagt, okay, das ist korrekt so. Und in dem Moment, in dem dann alle sagen, nee, aber wir haben doch alle Bitcoins gemeint, dann kannst du es nicht mehr einfach so oben drauf schreiben. Und aber dieser ganze extrem energiehungrige, extrem rechenintensive Prozess, der da im Hintergrund läuft, der wird, solange es Bitcoin gibt, weiterlaufen. Und wenn.
Aber sag mal, gab es nicht irgendwie diese Leute, gab es nicht irgendwie so eine Studie oder irgendwie Leute, die ausgerechnet haben, dass, wenn sich die chinesischen Bitcoin-Miner zusammentun würden, würden sie Bitcoin kontrollieren können?
Und das machen sie auch. Also die chinesischen Bitcoiner, das ist, was halt Bitcoin ist, das ist echt irre zu sehen. Also es ist ganz spannend zu sehen jetzt auch, weil Bitcoin ja immer so diese Hoffnung war, dass, also von einigen, dass, ja, das wird eine total unpolitische Sache und so weiter und so fort, da hat niemand mehr Kontrolle drüber. Und seit ich weiß nicht, wie lange Zeit, ich würde sagen, mittlerweile kann man die Zahl in Jahren messen, gibt es diesen schwelenden Streit, dass sich Bitcoin jederzeit splitten könnte, also dass es einen Fork geben könnte. Es gibt nämlich die eine Fraktion, die der Meinung ist, dass man mehr Transaktionen pro Zeiteinheit zulassen muss. Und die andere Fraktion sagt, nee, das müssen wir nicht machen. Und das sind die Chinesen, die das in erster Linie machen. Und die Vermutung für deren, warum die das wollen, ist halt, weil sie in China nur extrem langsames Internet haben. Und wenn diese Blöcke größer werden, dann müssten sie mehr Daten übertragen, was dann ihre Chancen verschlechtern würde. Also was die Chinesen halt haben, ist saubilliger Strom. Und darum können sie große Rechenfarmen farmen. Was sie nicht haben, ist schnelles Internet. Und in dem Moment, in dem sozusagen diese Blocks größer werden, würden die außerhalb Chinas wieder bessere Karten haben und darum wollen die das nicht. Auf der anderen Seite hast du aber gleichzeitig eben bei Bitcoin, dass so eine Transaktion, die, also es gibt da, das ändert sich auch regelmäßig, aber dass so Transaktionen sauteuer sind und sehr lange brauchen. Also sehr lange im Sinne von tatsächlich Tagen, bis deine scheiß Überweisung mal ausgeführt wird, weil das halt so ist, dass halt pro Zeiteinheit können maximal so und so viele Transaktionen ausgeführt werden und dann werden zuerst die Transaktionen, also bei jeder Transaktion sagt man dazu, erstens, ich möchte gerne so und so viel Geld an den und den überweisen und zweitens, wenn diese Transaktion ausgeführt wird, bin ich bereit, die und die Gebühr dafür zu bezahlen. Und natürlich werden die Transaktionen bevorzugt, die bei denen mehr Geld zu verdienen ist. Das heißt, wenn du bereit bist, also für eine schnelle Transaktion, musst du dann halt entsprechend viel Gebühren bezahlen. Und wenn du nicht bereit bist, so viele Gebühren zu zahlen, dann wird deine Transaktion halt immer weiter nach hinten rausgezögert werden, solange bis halt gerade mal so wenig da sind, dann machen wir halt deine mit, es war nur ganz wenig Geld, was dabei abfällt. Und diese Gebühren sind durchaus durchaus ziemlich hoch, insbesondere weil man ja oft für eine Transaktion, um da diese Pseudonymität zu bereiten, also man hat ja nicht sein gesamtes Geld in einem Wallet aus Sicherheitsgründen, sondern man verteilt ja sein Geld auf mehr und auch um geheim zu bleiben und anonym zu bleiben, sondern man verteilt das ja auf mehrere Konten. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass für eine Transaktion von vielen Konten Geld auf viele andere Konten fließt. Und du musst dann für jede dieser Transaktionen separate Gebühren zahlen, was das Ganze sehr, sehr teuer macht. Also Kreditkartentransaktionsgebühren sind ein Witz dagegen inzwischen, was du brauchst, um halbwegs schnell so eine Transaktion durchzukriegen. Und dann bleibt da eigentlich, ich weiß nicht warum, also ich finde Bitcoins so als aus einer Nerd-Perspektive finde ich es ganz interessant, aber aus einer rein sozialen Perspektive und wirtschaftlichen Perspektive kann mir keiner sagen, was daran der Vorteil sein soll. Die Banken werden ausgeschwächt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Handvoll Miner, die mindestens genauso gierig sind wie die Banken. Ihr habt eine Scheißinstitution durch eine andere Scheißinstitution ersetzt. Und halt, ich sehe auch nicht, dass da ich sehe den Zweck von Bitcoin, sehe ich Steuerhinterziehungswerkzeug. Also es ist halt der Versuch, eine Währung zu schaffen, auf die der Staat keinen Einfluss hat. Was man sagen kann, naja, okay, das ist, was sollte der Grund dafür sein? Steuerhinterziehung natürlich. Das zweite ist halt, dass es von Silk Road und Konsorten für Drogen und Menschenhandel genutzt wird. Und
Vorsicht, Silk Road hatte nie Menschenhandel. Du konntest allerdings Auftragskiller.
Ja, genau. Stimmt. Und die dritte Sache, für die es genutzt wird, das ist tatsächlich das innovative Produkt, was durch Bitcoin erst möglich geworden ist, ist Ransomware. Also dieses, ich verschlüssele deinen Computer, wenn du deine Daten wiederhaben willst, dann überweis mir doch so und so viel. Das ist
Max, du verstehst es nicht. Das ist Datenschutz.
Werden halt vor dir auch geschützt.
Und ich schütze deine Daten und binde sie wieder.
Aber es würde mich wirklich mal interessieren, ob irgendjemand noch darüber hinaus irgendeine Anwendung für Bitcoin hat, im Laufe der letzten Jahre gefunden hat. Ich meine, dass ich irgendwie meinen Burger mit Bitcoin zahle, da ist Bargeld einfach, ist wesentlich billiger, ist einfacher, der Staat kann mich kontrollieren. Ja, Bitcoins sind auch nicht so, also da muss man auch massive Tricks machen. Ich finde Bitcoin aus vielen, 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 vielen Perspektiven einfach kompletten Irrsinn.
Das ist ganz lustig, also wenn du dir mal mit diesen ganzen Bitcoin-Leute oder auch die Ethereum-Leute, was ja so die Komplementärwährung ist, wenn du dich mit denen beschäftigst, das sind ja alles so Hardcore-Neoliberal-Freaks, ne? Also das sind so Hayek, Mises, Leute, so Friedman, das sind und Ayn Rand und so, das sind so deren Helden. Und das ist schon ganz spannend, also weil sie halt sozusagen so dieser der staatenlose Kapitalismus so als so ein Ideal predigen. Und ich finde das als so ein Experimentierfeld auch irgendwie gar nicht so uninteressant. Weil es halt sozusagen so eine Art von Testgelände für solche Utopien halt bildet. Wobei ich halt selber nicht an diese Utopien glaube, ne? Aber ich finde das immer ganz gut, wenn Leute Utopien einfach mal ausprobieren. Das Problem ist natürlich, dass da halt auch sehr viele negative, du hast ja ein paar aufgezählt, für die Gesellschaft berauscht bringen. Aber die Grundgedanke ist ja erst einmal zu sagen, okay, wie sähe ein Kapitalismus ohne Staat aus? Und das wäre ja wirklich etwas Neues, weil der Punkt ist, und das ist ja, was viele Neoliberale wiederum nicht richtig verstehen, ist, dass es den Kapitalismus ohne Staat eigentlich nicht geben würde, weil der Staat ist erstmal die Macht, die garantiert, dass es so etwas wie Eigentum überhaupt gibt. Ne? Also ohne eine staatliche Kontrollinstanz, ohne eine staatliche Gewalt, die im Zweifelsfall halt Privateigentum auch durchsetzt, würde halt einfach das Gesetz des Stärkeren gelten so. Und wenn du halt etwas hast, was mich interessiert, dann haue ich dir halt mit einer Keule auf den Kopf und dann gehört's halt mir. Und nur wenn du halt irgendwie eine zentrale staatliche Instanz hast, die halt irgendwie das Durchsetzen von Eigentum generieren kann, kann es überhaupt so etwas wie Kapitalismus überhaupt erst geben. Also das heißt sozusagen ein Markt, an dem man nach gegebenen Strukturen irgendwie Dinge tauscht.
Na, überhaupt Geld. Geld gibt es ja erstmal nur durch
genau. Und Geld herausgibt und so weiter und so fort. Und die Sache ist die, zu sagen, okay, wenn wir jetzt Geld, ne, und damit auch den Markt vom Staat lösen, dann und das sozusagen in ein dezentrales Protokoll packen, wo wird im Endeffekt sozusagen die Institution ersetzt durch das Protokoll. Und das ist erstmal eine interessante Geschichte. Wie hieß denn nochmal diese Firma, die sich auf so dem Ethereum-Protokoll bilden wollte?
Ich glaube, die haben das Ethereum-Protokoll erfunden, um darauf diese Firma zu gründen.
Nee, das war nochmal was Eigenes.
Ach, ernsthaft?
Glaube ich. Ja, das war noch was Eigenes.
Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß, aber ich Mist, wäre natürlich geil, was rausfinden. Es gab diese Firma, die halt quasi ihren Contract in Code oder vielleicht gibt es sie noch, auf jeden Fall ist sie deutlich weniger wert.
Ja, die war auf jeden Fall auch ziemlich eng mit den Ethereum-Entwicklern irgendwie. Das hing da so irgendwie alles zusammen und
ich glaube, es waren tatsächlich dieselben Leute sogar, aber ich weiß es nicht mehr.
Teilweise, glaube ich, ja. Und dann war es halt so, dass halt irgendwie irgendjemand halt einen Bug in dem System gefunden hat, mit dem man halt sich so Mikroüberweisungen halt aus dieser Firma hat selbst zusichern können oder so etwas. Und hat das Ding einfach mal irgendwie innerhalb von kürzester Zeit ausgeräubert.
Genau.
Ja, durch so ein Protokollglitch. Und der Witz war dann halt natürlich zu sagen so, also wie gehst du dann damit um? Ja. Das ist wirklich die spannende Frage. Wie gehst du das damit um?
Also die Idee dahinter ist, wir haben hier diese Firma, das war das Versprechen, und jede Aktion, die da passieren wird, ist total transparent, weil wir haben den Code, den kann niemand ändern, der kann nur mit Mehrheitsbeschluss geändert werden und der kann der kann nie geändert werden und der wird für alle Zeiten da sein. Und jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, ist forever und kann nie wieder rückgängig
werden. Vor allem, es gibt niemanden mehr, der irgendwelche Gewalt ausübt.
Genau.
Sondern es ist nur noch sozusagen, das Protokoll gibt vor und das Protokoll, was halt im Protokoll nicht
wie ein Naturgesetz
passieren kann halt nicht passieren. Und was halt im Protokoll passieren kann, wird halt im Protokoll passieren. So, ja, das war so ein bisschen, das war so die Idee dahinter. Also wir nehmen die Autorität, die menschliche Autorität komplett raus, ja. Und überlassen alles nur sozusagen dem Protokoll und dem Design des Protokolls. Und dann findet jemand halt in diesem Protokoll eben diesen Glitch und hackt dann eben diese Firma und zieht den einfach mal irgendwie das ganze Kapital raus. Und jetzt ist halt die spannende Frage, weil normalerweise, ja, wenn sie etwas zum Beispiel es gibt solche Sachen, das nennt sich dann in Real World, nennt sich das dann irgendwie die Wiesenspekulation oder sowas, ja.
Okay.
Da gibt's dann halt irgendwie die Möglichkeit, dass dann halt irgendwelche Frauds dann halt aufgedeckt werden, die Leute werden vor Gericht gestellt und so weiter und so fort. Das ist das, was die Autorität tun wird. Das ist das, was der Leviathan tut, ja. Das ist halt, da nutzt jemand das System aus und dann wird er vor Gericht gestellt, also im besten Fall, ne, wenn er erwischt wird, wird er vor Gericht gestellt und dann etc. Aber das ist ja genau das, was die Ethereum-Leute sich halt abgeschworen haben, ja. Und dann gab es dann eben diese große Diskussion innerhalb der Ethereum-Entwickler-Community, wie man jetzt mit diesem Vorfall umgeht. Und die einen
einerseits müssen wir damit leben, andererseits haben wir eine Menge Geld verloren.
Genau, das ist dann halt sozusagen, ja, genau. Also die einen sagen halt so, ja, sorry, damit müsst ihr leben. Wenn das Protokoll das erlaubt, dann erlaubt das Protokoll, ja. Autorität, scheiß auf Autorität, das ist doch genau das, wogegen wir sind. Aber diese Leute dort, die waren natürlich nicht der Meinung, sondern die sagten halt so, ja, nee, da hatten wir jetzt nicht mit gerechnet. Das war so nicht eingepreist. Jetzt müssen wir doch nochmal irgendwie das Protokoll ändern.
Die Idee war, dass andere Leute
bevor wir das Protokoll ändern, holen wir uns erst einmal irgendwie sozusagen erstmal das ganze Geld wieder zurück.
Genau.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau passiert ist.
Sie haben Rollback gemacht. Sie haben einfach gesagt, das hat nie stattgefunden. Ja, wir sind theoretisch sind wir hier, aber nein, wir gehen jetzt mal zurück auf den Stand und haben so getan, als hätte das, haben den Bug gefixt und als ob das nie stattgefunden hätte. Antworten, sie haben schlicht und ergreifend die angeblich niemals änderbaren Naturgesetze haben sie einfach geändert. Punkt. Kraft ihrer Wassersuppe.
Ja, ja, ja. Und das ist halt irgendwie, das ist dann so witzig, weil dann plötzlich dann doch wieder die Autorität da war, auch doch wieder der Leviathan, der dann halt einfach seine Gewalt durchgesetzt hat. Und zwar total anti-anarchistisch durch pures Umbiegen der Regeln, ja?
Genau.
Und ja, also das war sehr lustig zu erkennen, weil im Endeffekt hat sich dort die eigene Ideologie so ein bisschen dekonstruiert.
Ach. Ja, also das ist ja mit diesem ganzen libertären Zeug, das ist, wenn man das einfach mal, du hast vorhin von dieser Familie da erzählt in Großbritannien, die eigentlich diese ganzen Sozialsysteme genutzt haben und die, für die das dann zu einem gewissen Reichtum geführt hat und dann in dem Moment, in dem sie reich waren und diese Sozialsysteme sie mehr gekostet haben, als sie ihnen geholfen haben, war das alles vergessen und man hat so getan, als ob diese ganzen Sozialsysteme, die man noch vor kurzer Zeit selber genutzt hat, ja eigentlich nur dafür da sind, um irgendwelchen armen Schluckern, die eh nicht arbeiten wollen, das Leben zu ermöglichen. Und mit diesem libertären Zeug ist das im Wesentlichen doch genau dasselbe. Das ist, guck dir mal die Argumentation immer an. Das ist immer, 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 ja, alles, was ich brauche, das muss erhalten bleiben, aber alles, was ich nicht brauche, das muss nicht erhalten bleiben. Also jemand, der zum Beispiel sich seine eigene, der halt nicht auf Obamacare angewiesen ist, klar, der ist dafür, dass Obamacare abgeschafft wird. Jemand, der Meinung ist, dass er keine Steuern zahlen will, klar, der baut sich dann eine eigene Währung. Aber dass die dann irgendwie deswegen auch sagen, ja, dann können wir auch die Polizei abschaffen, weil irgendjemand muss ja dein Grundstück, mit dem du dein Reichtum verprasst, aufpassen. So weit gehen sie dann nur, wenn sie sich auch noch eine eigene Insel dafür leisten können. Und das ist so das, was ich immer wieder, dieses ganze Libertäre, das ist eigentlich nur, ja, was wollt ihr denn? Mir geht's doch gut. Und das finde ich halt auch an diesem ganzen Ethereum-Ding hier und an diesem ganzen Bitcoin, also dieses Ethereum, das basiert da, also so diese ganzen Ideen, ja, wir haben öffentliche Contracts und es ist alles für jeden transparent und weiß der Teufel was. Das ist, erstens ist es nicht für jeden transparent, weil nicht jeder kann diesen Code lesen. Du könntest auch Verträge transparent formulieren. Du könntest auch, also die gleiche.
Nee, es ist auch nicht wirklich transparent, weil es halt irgendwie, weil du nicht weißt, wer dahinter steckt, ja.
Naja, aber wenn du siehst, also die.
Das ist ja sogar bei diesem Unternehmen, war das ja sogar das Konzept, dass niemand weiß, wer dahinter steckt, wer da alles Mitglied
klar,
ist und so weiter.
Aber ich meine zumindest der Vertrag, du weißt nicht mal, mit wem du einen Vertrag abschließt, aber dieser Vertrag ist sehr, sehr transparent. Den hat halt jeder auf seiner Platte.
Du siehst, dass die Leute die Welt beherrschen, aber du weißt, und wie sie sie beherrschen, aber du weißt
und,
nicht, wer es ist.
Und du siehst, und du kannst theoretisch, und die Idee ist halt, dass jeder diesen Code lesen kann und sich damit schlau machen kann. Das halte ich für, wie gesagt, für schlicht und ergreifend falsch. Mein Job ist es, Code zu schreiben und den ganzen Tag auf Code zu starren. Und 90% des Codes verstehe ich erst nach sehr, sehr langem drüber nachdenken. Und wahrscheinlich keinen dieses Codes in im Detail. Also das heißt nicht, dass ich, also wie oft, es ist Teil meines Jobs, auf Code zu starren und zu sagen, das kann niemals kaputt gehen und dann geht es kaputt. Da kann es kaputt gehen, okay. Und das kannst du, das ist natürlich bei diesem Code offensichtlich auch der Fall. Eben, sie dachten, das Protokoll wäre so sicher, dass sie jetzt auf alle Ewigkeiten damit fest und dann finden sie einen Bug und dann ist es ihnen so peinlich, dass sie alles wieder zurückrollen müssen. Das zweite ist, wenn du diese Spielregel kennst, dann hast du plötzlich kein Interesse mehr dran, gut lesbaren Code zu schreiben, sondern dann schreibst du Code, wie zum Beispiel, was weiß ich was, wie es möglicherweise bei irgendwelchen Sicherheitssachen gibt oder sowas, dann schreibst du Code, der so aussieht, als würde er das eine machen, aber in Wirklichkeit das andere machen. Und damit kannst du dann dieses System, mit anderen Worten, dieses ganze, wenn dieses ganze Ethereum und so weiter und so fort, wenn das alles irgendwie tatsächlich mal Fahrt aufnehmen würde, dann würde es innerhalb kürzester Zeit Leute geben, die sich überlegen, wie kann ich daraus meinen Vorteil ziehen und das erreichst du, indem du dieses scheinbar transparente System extrem intransparent machst. Verträge müssen nicht kompliziert sein, sie sind kompliziert, weil sich der Schreiber des Vertrags davon einen Vorteil erhofft. Das ist der einzige Grund. Ansonsten wären Verträge sehr, sehr einfach. Der Grund, warum du mit deiner Versicherung einen 20-Seiten-Vertrag unterschreibst, ist, damit sie die ganzen Ausnahmen irgendwo im Kleingedruckten definieren kann. Das Gleiche würde passieren, wenn du eine Versicherung über Ethereum abschließt, wo du dann halt einen riesigen Codeblock vorgesetzt kriegst, den du entweder unterschreibst oder nicht unterschreibst. Und da würden auch irgendwie in den 20 Megabyte Codes, die eigentlich doch nur 5 Zeilen sein sollten, wenn mir was Schlimmes passiert, dann kriege ich Geld, die würden darin auftauchen. Und das ist so, das ist, ich finde so diesen Versuch, diese Automatismen, wie ich so fast, also diese Naturgesetze aushebeln zu wollen, indem man einfach sagt, ja, wir übertragen jetzt Rechtssystem auf Code, finde ich zum einen naiv und zum anderen glaube ich, dass es auch sehr stark, wie gesagt, von Gier getrieben wird. Also ich sehe den einzigen Grund und so dieses, was du meintest mit dem Staatenlosen, das ist sowas, wo mir so ein bisschen inzwischen das Messer in der Tasche aufgeht, weil wenn man Staat einfach definiert als Gesellschaft, was es im Idealfall ja ist, ein Staat ist, zumindest ein demokratischer Staat, ist eine Gesellschaft, die hoffentlich von der Mehrheit getragen wird, dann sagst du, wenn du sagst, staatenlose Gesellschaft ist, staatenloser Kapitalismus ist einfach ein Kapitalismus, in dem die Mehrheit, in dem die Gesellschaft nichts beizutragen hat, der außerhalb davon agieren kann. Und der einzige Grund, warum du das
ist
wollen.
Das ist eine sehr demokratische Definition von Staat, ne?
Ja, klar, aber wenn ich, also sozusagen, was ermöglicht mir Bitcoin? Was ermöglicht mir das zu tun? Das ermöglicht mir keine Steuern zu zahlen, wenn ich es schaffe, das Geld dadurch zu verstecken. Das ist woran ich als Bürger eines Staates kein Interesse habe, dass Leute sich dem entziehen können. Er ermöglicht, dass illegale Geschäfte getätigt werden und schwerer verfolgt werden könnte. Etwas, woran ich auch kein Interesse habe. Also ich sehe nicht, warum 90% der Gesellschaft irgendein Interesse an Bitcoin haben sollten.
Mhm.
Und abgesehen davon, dass es eine technisch spannende Spielerei ist. Und das ist sowas, was, und klar, das ist ein sehr idealisiertes Bild, was ich von einem Staat habe.
Ja, ich meine, die Argumentation ist ja oft so, okay, wir haben hier zum Beispiel Akteure, die ungern gesehen sind von Staaten, denen dann zum Beispiel Konten eingefroren werden, denen auf deren Zugriff sozusagen, also deren Besitztümer eingekassiert werden und so weiter und so fort. Und ja, wenn man irgendwie, wenn die Leute irgendwie cool drauf sind, oder cool, nein, Quatsch, also wenn die Leute irgendwie nicht ganz durch sind oder so, dann gehen sie solche Beispiele durch wie WikiLeaks, ne? Also ich finde WikiLeaks auch mittlerweile scheiße, aber damals 2010, als ihnen halt irgendwie Mastercard und PayPal und so weiter und so fort gekündigt wurden und sie plötzlich keine Möglichkeiten mehr hatten, Geld einzunehmen, dann fand ich das auch doof, ne? Also ja, dass halt auch diese Möglichkeit existiert, dass Staaten da halt was so durchgreifen können. Gibt nicht viele solche Beispiele. Es gibt dann eher so Beispiele wie, keine Ahnung, die Konten der IS werden eingefroren oder von Al-Qaida.
Naja, was hier halt, ich weiß nicht, ob du Last Week Tonight gesehen hast, hier diesen Staaten, in denen der Drogenhandel mittlerweile legal ist, dass trotzdem Drogenhändler, also von Gras, Grashändler trotzdem keine Konten aufmachen können, weil das halt auf der obersten Ebene, also es ist halt die bizarre Situation, dass hier Kalifornien Kiffen legal ist und du auch handeln darfst damit, aber es ist halt auf Federal Ebene, es ist nach wie vor eine Straftat und wenn eine Bank denen ein Konto aufmachen würde, dann würden sie eine wahrscheinlich, ich weiß nicht was, Verbrechen begehen, also Geldwäsche oder sowas und darum müssen alle, klar, für
also ich sympathisiere durchaus mit dem Gedanken zu sagen, okay, zu sagen, es ist nicht gut, wenn der Staat die Kontrolle über das, also die totale Kontrolle über Geldflüsse hat.
Ja, stimmt.
Aber der Punkt ist, ja, also ich würde sagen, es ist immer noch die zweitschlechteste Möglichkeit. Die schlechteste Möglichkeit ist, dass Geldflüsse keiner mehr kontrollieren kann.
Genau. Und wenn wir darüber diskutieren, ob zu viel Kontrolle oder zu wenig Kontrolle existiert, die Diskussion können wir gerne führen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen zu viel Kontrolle und gar keine Kontrolle, dann fürchte ich, werde ich mich eher auf die zu viel Kontrolle, also zumindest im aktuellen politischen Umfeld. Das heißt natürlich nicht,
dass... Das ist interessanterweise tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht meine Position geworden, ne? Also es geht ja auch viel um diese, also haben wir auch schon öfters mal angeschnitten, diese Facebook-Debatte irgendwie und oder Social Media und Hate Speech und Fake News und so weiter und so fort, Debatte. Und man kann darüber streiten, irgendwie, wo dann Overreach ist und wo dort irgendwie ein Overblocking passiert und zu was irgendwie Social Networks angehalten werden sollen oder wie auch immer. Aber diese Position, ne, zu sagen, ich will einfach gar keine Kontrolle von irgendwas, ja, die kommt praktisch nicht mehr vor. Außer vielleicht bei Plom.
Ja, die kommt durchaus, also geh mal auf Hacker News, da kommt sie durchaus noch vor. Aber
ja, klar. Aber also, es gibt auch noch Leute, die so tun, als hätten sie diese Position. Aber wenn du sie genau befragst und wenn du genau mit ihnen redest, dann finden die alle immer eine Grenze, wo sie sagen würden, nee, das will ich aber auch verboten haben.
Das ist doch genau die gleiche Bigotterie. Also wenn du, das ist ja auch, das sind ja nicht mehr auch nur gemeinsam. Also ich finde ja diesen, gibt's ja gerade in Deutschland, gibt's ja diese Klage, dass halt die AfD-Spitzenkandidatin hat ja da gefordert, dass die Zeit der politischen Korrektheit vorbei sei und daraufhin hat dann halt extra drei der Moderator sie halt gesagt, okay, die Zeit der politischen Korrektheit ist vorbei, geile Idee, du Nazi-Schlampe. Und die jetzt daraufhin eine Anzeige erstattet hat gegen diesen Moderator. Das heißt, natürlich ist die Zeit der politischen Korrektheit nur für die anderen vorbei, für mich natürlich nicht. Natürlich genau. Darfst du mich nicht einfach als Nazi-Schlampe bezeichnen. Und für jemanden, der halt, weil Schlampe ist ein ganz klar sexistischer Begriff und Nazi ist halt in eine politische Richtung schieben. Und für jemanden, der sagt, ja, also diese ganzen, warum soll ich den nicht mehr als, also es geht immer nur darum, andere als Neger beschimpfen zu dürfen oder sowas. Für einen selber gelten diese Regeln nie. Ja, und
das fand ich auch so lustig an dieser ganzen, als Malo Yiannopoulos, ne, der Vortänzer der Alt-Right, dessen Fall, ne? Also man, Es ist wirklich so lustig. Er hat sich ja immer so inszeniert als der Kämpfer für Free Speech, ja. Mhm. Und er hat ja wirklich auch argumentiert, dass er eigentlich komplett unpolitisch ist und doch eigentlich nur deswegen die Liberalen trollt, weil die sich so gut trollen lassen, so, weil die halt irgendwie mit ihren politischen Korrektheiten
Snowflakes.
Halt so einen Stock im Arsch haben, dass man die einfach mal trollen kann und einfach muss und so weiter und so fort, ja. Das war so geil und ja, und die bei der Rechten, ne, dort wo er ist, ist so irgendwie, da sind die ja nicht so, das ist ja, die sind ja viel liberaler und so weiter und so fort. Und als dann halt irgendwie dieses Video auftaucht, dieses Video, in dem er in so einem Screencast-Ding, also so ein Screen, nicht ein Screencast, sondern so, wie heißt das irgendwie, so eine Skype-Live-Schalte irgendwie, ja, wie er da halt irgendwie erzählt über Pädophilie auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch über seine eigene Coming of Age, also sein eigenes Bewusstsein über Schwulwerden und darüber redet, dass er selber, der auch sexuelle Gewalt erfahren hat, das kommt auch übrigens raus in dem Gespräch, aber dass er selber halt irgendwie seine eigene Homosexualität auch darüber erkannt hat, dass er als noch Minderjähriger mit einem erwachsenen Schwulen seine Sexualität ausprobieren konnte und der irgendwie sein Mentor war und dass es eine wertvolle Erfahrung für ihn war, ja. Und wahrscheinlich der einzige ehrliche Moment in seinem fucking Leben, ja.
Ja.
Der wird ihm zum Verhängnis, klar. Ja, weil Pädophilie geht ja halt einfach gar nicht, ja. Und dann irgendwie der riesen Shitstorm plötzlich so aus der Rechten ihn dann halt sozusagen aus seiner eigenen Bubble bringt. Ne? Das heißt es mit anderen Worten, ja, also jeder hat seine Grenzen, ja, und die Grenzen sind halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und
genau, und aber es ist halt die eine Seite ist so zu tun, als ob die Grenzen auch das ist tatsächlich auch was, das habe ich mal mit jemandem besprochen. Ich schätze, also den besagten Kollegen, den ich jetzt gerade in New York da besucht habe, der ist also aus dem mittleren Westen, so ein junger, blonder, könnte ein Farmer sein. Extrem schlauer, extrem netter Mensch, extrem freundlich und sowas. Ist, glaube ich, so ein bisschen so eher so von seiner Erde her so ein bisschen konservativer, aber ist definitiv auch extrem offen für, also ist überhaupt nicht politisch festgefahren. Und mit dem habe ich mich irgendwann mal vor langer, langer Zeit unterhalten und er meinte so, ja, für mich ist halt Freiheit wichtig und das finde ich halt gut bei den Konservativen, dass die hier mal halt für die Freiheit einstehen und immer sagen, Freiheit, und den Liberalen ist Freiheit nicht so wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber die Liberalen haben doch nichts gegen Freiheit, sondern die Liberalen haben nur was dagegen, dass...
Du weißt schon, wo das Wort liberal herkommt.
Ja, stimmt, das wäre natürlich auch noch... Ja, aber die sind ja nicht gegen Freiheiten, sondern sie sind nur dafür, Freiheiten einzuschränken, die
sind
anderen,
halt nur für Freiheit für alle.
Sie sind halt nur für Freiheit für alle, beziehungsweise sind halt für Abwägung der Freiheit so, dass sie, dass niemand zu sehr benachteiligt wird. Und weil halt die Freiheit des einen ist halt die Einschränkung des anderen. Und das war wirklich so, ah, stimmt, du hast recht, so habe ich das noch nie gesehen. Das waren drei Sätze, die ich da im Wesentlichen gesagt habe. Nämlich, ja. Deine Freiheit, schnell zu fahren, beschränkt die Freiheit des anderen, nicht überfahren zu werden. Deine Freiheit, eine Waffe tragen zu dürfen, beschränkt die Freiheit des anderen, keine Angst davor haben zu müssen, von einer Waffe erschossen zu werden. Oder mit einer Waffe.
Ja, du, das mit dem Schnellfahren, das verstehen die Amis ja. Ne? Das verstehen nur die Deutschen
nicht. Das verstehen die Deutschen nicht, genau. und ja, an Verkehrsregeln wird es dann halt den Leuten auch immer sehr, sehr schnell klar. Gibt es bestimmt auch, aber im Straßenverkehr gibt es halt relativ wenige, so, das ist nur den Liberalen zu verdanken, dass ich hier bei Rot stehen bleiben muss und nicht einfach auf die Kreuzung draufdreschen kann. Das ist so simple Regeln sind dann den Leuten doch relativ schnell klar zu machen, aber so die komplexeren Regeln sind dann halt immer ein bisschen komplizierter. Aber ja, das ist, wie kam mir jetzt da drauf?
Es ging über Bitcoin.
Es ging über Bitcoin, ging's los, genau.
Ja.
Und aber das ist halt im Wesentlichen wenn du irgendjemand erwischst, der halt diese Meinung hat, wann immer ich irgendwo meine Meinung nicht veröffentlichen darf und sie jedem in die Timeline drücken darf, ist meine Meinungsfreiheit eingeschränkt, widersprich den mal und zähle, wie lange es dauert, bis er dich blockt und damit quasi deine Meinungsfreiheit einschränkt. Bei den Leuten, die sagen, ja, ich bin dafür, dass man immer alles sagen und dass sich die Schwulen alle nicht so haben dürfen und so weiter und so fort. Sag mal in deren Gegenwart was gegen Gott, wie schnell sich das dann hat mit den, mit diesen entsprechenden, ja, jeder soll seine Freiheiten haben, jeder hat da seine eigenen Befindlichkeiten und die muss man halt im Idealfall gegeneinander abwägen. Und aber ja, es ist wie gerade wie die Rechte. Ich meine, wie jetzt auch mit O'Reilly hier so dieses, ja, da hat sich die Linke verschworen gegen Fox News, um hat die irgendjemand gezwungen, diese ganzen Frauen sexuell zu belästigen? Ist das also?
Das waren komplett von Hillary.
Das war ein Hillary-Komplott. Das war die Obama-Schattenregierung. Und ich meine, diese ganzen Verschwörungen, die da ausgebuddelt werden, dieses. Obwohl, inzwischen tut Trump ja nicht mal mehr so, als ob er eine Mess inherited hätte. Inzwischen
sind wir schon wieder bei Trumps.
Ja, nein, okay, gut.
Trump war abgeklärt.
Trump war abgeklärt, okay.
Ich wollte noch was erzählen, weil ich mal wieder ein Buch lese, das ich sehr gut finde.
Okay.
Und das ist Writing on the Wall, Social Media, the First 2000 Years von Tom Standage. Und der hat nochmal irgendwie eine ganz geile Perspektive. Das ist glaube ich, so ein Historiker. Und zwar sagt er eigentlich relativ offensichtlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, wir reden hier so von Social Media, als wäre es etwas so was Neues, ne? Mhm. Also New Media, bla bla. Dabei sind eigentlich die Massenmedien eine Anomalie in der Geschichte der Welt. Mhm. Alle Medien waren Social Media und haben auch exakt so funktioniert wie heute, ja, irgendwie Facebook und Twitter und so weiter und so fort. Und diese kurze Zeit, im Endeffekt gibt es nur eine kurze Periode der Unterbrechung, wo sozusagen Massenmedien sozusagen die Herrschaft übernommen haben. Und das ist eigentlich gar nicht so lange her. Das ist nicht mit der Printing Press angefangen, sondern das ist eigentlich mit der elektronischen Druckerpresse, also erst, also wo wirklich richtig viel vervielfältigt worden ist, ne, wo die Tageszeitung dann losging, dann irgendwie in den also das ist eigentlich nur eine 200 Jahre alte
Periode. Die Konzentration hat immer weiter zugenommen.
Genau. Es ist nur eine 200 ja. Jahre vorherrschende Periode gewesen der Massenmedien. Mhm. Und vorher war alles Social Media und nachher wird alles Social Media gewesen sein. Und er fängt sehr gut an bei im Endeffekt Cicero, mhm, und seine Korrespondenz. Also im alten Rom waren Briefe. Ne? Mhm. Und Briefe waren aber nicht, wie wir heute Briefe schreiben, nicht von Person zu Person, sondern das war so, dass man von Person zu Dorf oder Person, mhm, zu Familie oder Person zu Senat oder wie auch immer. Ja? Mhm. Also man hat immer eine größere Öffentlichkeit gesucht mit einem Brief.
Meine Tante hat ja dazu lange geforscht, deutlich später halt, aber da sind Briefe auch entweder weitergereicht worden oder abgeschrieben worden, schlicht und ergreifend.
Also genau. Briefe sind kopiert worden. Also das war ganz normal, dass Briefe kopiert wurden. Ne? Also man hatte ja auch nichts anderes. Also es gab halt die sogenannten Scribes, das waren halt Leute, die konnten schreiben und lesen. Mhm. Das waren halt mal oft Sklaven. Da sieht man schon irgendwie, wie hoch der Status von denen war. Ja, es waren so Sklaven, die halt im Endeffekt nichts anderes waren. Die hatten so eine Modemfunktion. Ne? Also den hast du halt einen Brief diktiert. Den haben sie dann sozusagen in diese komischen kryptischen Zeichen übersetzt, und der wurde dann halt irgendwie losgeschickt und da kam dann halt bei einem anderen Scribe auf, der ihn wiederum in normale gesprochene Sprache übersetzt hat und dann laut verlesen hat und so weiter.
Wenn es gut war, dann hat man Retweet gedrückt und dann musste der Sklave das weiterschicken.
Genau, und dann hat er einen Retweet gedrückt und dann hat der Scribe eine Kopie angefertigt und dann konnte diese, oder mehrere Kopien, und die konnten dann wiederum weitergereicht werden und solche Korrespondenzen, die bestanden dann daraus, dass halt irgendwie ellenlange Zitate aus anderen Briefen dann zum Beispiel angeführt wurden und darauf Bezug genommen wurde und so weiter und so fort. Das war wie ein Diskussionsforum dann. Mhm. Ja? Und er beschreibt das sehr, sehr gut, also wie halt wie halt im alten Rom dann sozusagen diese Briefe kursiert sind, also wie auch teilweise viral gegangen sind, ja. Also gerade auch die von Cicero so, ja. Wie die viral gegangen sind und wie die halt Politik beeinflusst haben, und wie dann die Leute auch abhängig davon waren, dass halt ständig so eine Korrespondenz stattfanden. Also ich glaube, er hat irgendwie zwei, drei Briefe pro Tag bekommen und zwei, drei Briefe pro Tag abgeschickt, so, ja. Und
voll Social Media abhängig.
Der war total Social Media abhängig, der war total so klickgeiles klickgeile Aufmerksamkeitssuche. Und also das war mir nicht so bewusst, ne? Aber ich meine, wenn du dir anguckst, so, das Neue Testament, ne? In der Bibel, besteht ja ganz offensichtlich aus Briefen, ne? Also das sind ja die Römerbriefe, ne? Und die Korintherbriefe.
So.
Und das sind alles Briefe, ja? Das gesamte Neue Testament besteht aus Briefen.
Ein einziger Verstoß gegen das Briefgeheimnis.
Ja, im Endeffekt, ja. Das war, also Briefe war das Medium.
Wenn das der Datenschutz erfährt, dann ist das.
Und das war definitiv Social Media. Ja, ja, genau.
Ja.
Also ich glaube tatsächlich unter dem Paradigma der Massenkommunikation konnte sich erst irgendwie sowas wie Datenschutz überhaupt als Idee etablieren. Egal, auf jeden Fall, das waren die Briefe. Das fand ich schon mal irgendwie hinreichend krass, und dann hat er so ein bisschen die Reformation Revue passieren lassen, ne? Also wie Luther halt seine 95 Thesen an die Wand geschrieben hat, an die Wand getackert hat, an die Kirchentor, ne? Hat er erstmal relativiert, weil das Kirchentor war einfach das war das schwarze Brett.
Okay.
Vor allem der des universitären Kreises. Also dort haben alle Studenten und so weiter und so fort, keine Ahnung, ihre Wohnungsgesuche oder sonstige Anliegen, alles wurde dort einfach dran getackert. Ja. Das war jetzt nichts Besonderes, dass der Luther da irgendwie seine 95 Thesen dran getackert hat.
Ja.
Der Unterschied zu den anderen Sachen war, dass halt die 95 Thesen, und zwar wie nichts anderes, viral gegangen ist. Ne? Also wir erinnern uns, das war irgendwie keine 70 Jahre oder so vorher wurde die Druckerpresse erfunden, oder 50 Jahre vorher wurde die Druckerpresse erfunden. Die Druckerpresse hatte sich in verschiedenen Städten in Deutschland, teilweise schon in Europa, irgendwie ausgebreitet. Das heißt, es gab schon Druckerpressen in verschiedenen Städten. Und tatsächlich ist dann halt diese 95 Thesen waren halt großes Stadtgespräch und wurde dann halt auch vervielfältigt. Die Vervielfältigungen gingen dann halt aber an andere Druckerpressen, ja. Und die haben dann halt wiederum das wieder gedruckt und so weiter und so fort. Das waren halt so Hubs, ja. Also die Drucker, also im Endeffekt war es dasselbe Prinzip wie im alten Rom, nur dass du halt mit diesen Druckerpressen halt nochmal viel stärkere Hubs hattest. Da konntest du dann halt irgendwie 200, 300, 400, 500 Auflage, bis zu 1000 Auflage irgendwie von diesen 95 Thesen dann halt irgendwie drucken. Und die gingen dann halt in Europa einfach viral, so richtig bam, das erste richtig krasse virale Ding, so, ja.
Ich musste gerade so lachen, weil ich habe mir so vorgestellt, das ist ja quasi dann das 95 Thesen, so, das klingt ja wie so ein Buzzfeed-List. 95 Thesen, warum deine Kirche?
Absolut. Also das war sicherlich, also auch dieses Listicle-Feature, das war definitiv einer der Gründe, warum das so viral ging. Also Listicles sind einfach ein total geiler Viral-Content.
Ja.
Ich glaube wirklich, das ist kein Witz, das ist wirklich, glaube ich, einer der Gründe. Und dann etablierte sich tatsächlich so eine Form, das ist auch so lustig, ja. Also entwickelte sich halt auch eine eigene, sag ich mal, Publikationsform, die sich halt, die halt extra für diese viralen Zwecke super gut geeignet war. Und in der Luther der absolute King war. Und das war das sogenannte Pamphlet.
Mhm.
Das Pamphlet ist halt wesentlich kürzer als ein normales Buch.
Mhm.
Ist aber halt länger als irgendwie sozusagen so eine Schriftrolle, sondern halt irgendwie ein paar zusammengekopierte Seiten.
Mhm.
Ne? Und das war halt für diese Druckgeschichten waren das halt super, super erfolgreiche Sachen. Und Luther hat halt irgendwie ein Pamphlet nach dem anderen rausgehauen. Und er war auch einfach ein begnadeter Schreiber. Er konnte unglaublich geil polemisch auf die Kacke hauen, sag ich.
Geile Rants, dieser Blogger.
Ja, eben, im Endeffekt war es das, es war ein verdammter Rant, es waren verdammte gute Rants, also gut geschriebene, Rants, die einfach viral gingen. Mhm. Und das war das, was die Reformation so ungeheuer gemacht hat. Also erstens, ne, irgendwie der Superhit die 95 Thesen, das geile Listicle, ja. Und dann halt irgendwie die super viralen Rants, die er dann abgelassen hat über die katholische Kirche und so weiter und so fort. Die katholische Kirche hat dann irgendwann auch angefangen halt, beziehungsweise über so ein paar eher inoffizielle Leute halt sozusagen Gegenpamphlete in die Zirkulation zu bringen, aber die waren alle nicht so pointiert und nicht so geschickt wie Luthers Rans.
Darf ich immer noch mal deine Position sogar ein bisschen ausweiten, weil das finde ich nämlich gerade ganz spannend, was du gesagt hast, weil die als du das gerade erzähltest so von diesen viralen Briefen, dann habe ich natürlich musste ich die ganze Zeit an das Gegenmodell denken, nämlich die Kirche. Die Kirche, die halt schon vor sehr, sehr langer Zeit angefangen hat, wir haben hier dieses eine Buch, alles, was da drin steht, ist die Wahrheit. Also
dass es auch nur auf Latein gab.
Nicht mehr übersetzt werden durfte, etc. pp. Genau. Also auf der einen Seite hattest du halt diesen totalen Flux, auf der anderen Seite hattest du diese extreme Autorität in dieser Religion. Und dass Luther sich mit den gleichen Methoden halt auch natürlich genau an dieser Autorität abarbeitet. Und sie dadurch schwächt. Und sie probiert sich dann mit den gleichen Mitteln zu verteidigen. Das ist ja wirklich so, als ob die Bundesregierung jetzt auch auf Twitter ist. Also, ein bisschen platt.
Und ich sag dir, ne, hätte es damals ein Urheberrecht gegeben, die Reformation wäre nie passiert.
Direkt abgewandt. Einfach, ne?
Ja. Also Urheberrecht gab es einfach nicht.
Klar.
Die wäre total absurd gewesen, ja. Also so ein Luther, der irgendwie geklagt hätte, dass irgendjemand seine Pamphlete irgendwie nachdruckt, so, hallo?
Weißt du, was ich neulich gelernt habe, wo es kein Urheberrecht gibt? Unter Juristen.
Wo denn? Ja, nicht nur.
Also das ist, also
in Mode gibt es auch kein Urheberrecht.
Nee, aber es ist nämlich zum Beispiel, wenn ich als Softwareentwickler einen Arbeitsvertrag unterschreibe irgendwo, dann ist alles, was ich da gemacht habe in der Zeit, also jetzt während ich bei Facebook bin, alles, was ich da gemacht habe während meiner Arbeitszeit, gehört halt Facebook. Und ich darf das nicht mitnehmen. Und ich habe irgendwann mal so gelesen, dass ein Jurist, der solche Standardverträge aufsetzt, sagt, ich würde so einen Scheiß niemals unterschreiben. Weil in juristischen Anwaltskanzleien ist das total üblich, dass du zum Beispiel diese Standardschriftsätze, die du hast, dass du die, und du wechselst die Kanzlei, dann nimmst du deine Standardformulare mit und deine Standardschriftsätze. Und dann wandern die rein in den Kanon und natürlich hast du die auch nicht alle selber geschrieben, sondern du hast natürlich auch einfach nur welche von anderen bearbeitet. Das heißt, diese ganzen Standardverträge über Copyrights sind alle Public Domain mehr oder weniger. Das finde ich sehr, sehr lustig.
Das ist tatsächlich lustig. Aber es gibt mehrere Branchen, in denen es
kein
Copyright gibt. Also zum Beispiel die gesamte Komikerbranche, ne? Auf Witze gibt es kein Copyright. Mhm. Ist einfach so. Es gibt halt irgendwie so mehr oder weniger soziale Mechanismen. Das heißt, wenn du irgendwie Leute so Witze klaust, dann bist du irgendwie so in der Community unten durch und so. Und das gleiche gilt auch irgendwie in der Mode. Es gibt du kannst auch Mode nicht copyrighten. Das heißt also mit anderen Worten, es gibt diverse Kreativbereiche, wo es kein Copyright gibt. Das funktioniert trotzdem, ne?
Ja.
Ich muss mal kurz nochmal schon wieder.
Ich verkneife mir seit Ewigkeiten. Aber was ich halt eben im juristischen Bereich wäre das Problem, also es ist nicht so, dass der Staat das nicht vorsieht, dass es da kein Urheberrecht gibt oder sowas, oder dass das nicht möglich wäre, sondern es ist einfach, das setzt sich nicht durch, weil niemand bereit wäre, diese Verträge zu unterschreiben. Also wenn man sozusagen es durchsetzen wollte, dann müsste man einfach nur in den Arbeitsvertrag von diesen Juristen schreiben, so und so läuft das. Aber das macht halt keiner, weil es halt, weil das gilt ja nur für andere Branchen. Finde ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Ja, spannende Sache. Was ich natürlich jetzt auch nochmal, es ist eigentlich irre immer wieder, wie man glaubt, das, was man seit seiner Kindheit gekannt hat, dass das ja schon seit Anbeginn aller Zeiten ist. Und dann stellt man fest, eigentlich so diese Massenmedien, die sind ja, also mein erster Gedanke war, als Michi davon erzählte, war halt sozusagen, naja, Moment mal, wie ist das denn, wie können wir denn wieder dahin kommen sozusagen zu dieser Dominanz der Massenmedien? Das ist also so, die uns die Stabilität gegeben haben und diesen, und ist das notwendig? Ist dieser Meinungs, ist dieser dieses Meinungsmonopol notwendig, um eine Gesellschaft am Funktionieren zu halten. Das war so der erste Gedanke und dann halt so der nächste.
So.
Ja. Und dann der nächste Gedanke war, ist es notwendig, dass diese Meinungs- und die haben uns Stabilität gegeben, diese Massenmedien, diese Konzentration der Massenmedien, was aber überhaupt nicht stimmt. Ich meine, Hitler ist bekanntermaßen damit an die Macht gekommen, dass er halt jeden seiner Unterwürflinge ein Radio ins Wohnzimmer gestellt hat für wenig Geld. Und dass gerade Leute, also dass diese Konzentration der Massenmedien und diese Propaganda dazu geführt hat, dass die Staaten gerade instabil waren und nicht stabil. Also diese.
Wir haben einen Umgang damit gefunden.
Genau, wir das haben dann halt einfach einen Umgang damit gefunden. Und vielleicht ist das ja jetzt wieder, jetzt erleben wir quasi wieder diesen Zerfall dieses Systems, dieser Konzentration. Vielleicht konzentriert sich das ja auch wieder. Werden wir sehen. Also ich meine, potenziell diese sozialen Medien, die wir haben, werden, also dieses Computer, Internet etc. pp., also diese Werkzeuge, die wir nutzen, um diese dezentralen Systeme zu haben, werden perfekt geeignet, um alles extrem zentral auch zu steuern. Also der Computer bietet beide Möglichkeiten und wir werden sehen, was sich am Ende wie stark durchsetzt. Und ob es nicht zu einer noch viel stärkeren Konzentration führt. Ja, aber vielleicht ist das jetzt auch, vielleicht ist dieses, die Angst davor, vor dieser Dezentralisierung, ich meine, ich habe die bis zu einem gewissen Grad auch, weil das alte System, das kennt man halt so ein bisschen und damit hat man sich arrangiert. Zumindest ich habe das. Und dann kommt dieses Neue und da weiß man halt nicht, was es ist. Und darum ist es natürlich erstmal vielleicht nicht gleich angsteinflößend, aber zumindest bedenklich. Aber wahrscheinlich könnten wir auch einfach sagen, ja, wir machen das mal, wir werden damit umgehen lernen.
Ja, das ist nur mal so einen anderen Blickwinkel. Es gab, seit ich denken kann, also seit es die Debatte um diese Frage der, keine Ahnung, Anfang war es also die Blogs, ne, und die Dezentralisierung, ne, Abschaffung des Gatekeepers und so weiter und so fort. Also seit es diese Debatte gibt, wird sie auch gerne verglichen mit dem Buchdruck, ne? Das Internet ist der neue Buchdruck und es wird die Gesellschaft genauso, wenn nicht noch krasser, verändern als der Buchdruck. Und da war dann auch relativ früh immer, habe ich das jedenfalls in Erinnerung, auch wurde dann die Frage gestellt, wer ist denn jetzt der Luther dieser Bewegung oder wer ist der digitale Luther? Ja? Hm. Wer ist derjenige, der das Medium auf eine Weise und auf eine Art und Weise nutzt, die alten Machtverhältnisse radikal in Frage stellt und sozusagen die Welt in eine in ihre Transformation führt. Mhm. Und
sind wir jetzt auch schon wieder bei Trump?
Ja. Genau, also beziehungsweise vielleicht nicht Trump, aber also so ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass es wirklich die Alt-Right sein könnte. Hm. Du hast halt, ich habe da ja jetzt sehr lange damit beschäftigt, mich damit den Kram zu beschäftigen. Mhm. Vor allem dann dieser Moldbug, den habe ich auch schon mal erzählt, ne, dieser Jarvis Moldbug. Curtis Jarvin heißt er und Minicious Moldbug nennt er sich.
Ich wollte
auf jeden Fall, der hat ja diese Ideologie, dass er das gesamte, sag ich mal, aufklärerisch-humanistische institutionelle Gebilde von Universität, Wissenschaft und Journalismus, ja, sozusagen subsumiert unter dem Begriff von The Cathedral. Mhm. Also diese ganze Ideenlandschaft, die wir als, sag ich mal, aufgeklärte humanistische Menschen für normal halten, ist halt die eine große Ideologie, die säkulare Religion, der wir alle anhängen, die er eben The Cathedral nennt und im Endeffekt damit auch sozusagen auf eine Stufe stellt mit der katholischen Kirche.
Mhm. Die festgefahren ist und
genau, die festgefahren ist und die sozusagen sich nur noch um sich selbst dreht, die sich nicht mehr hinterfragen kann, die kein Außen mehr hat und so weiter und so fort. Ja.
Mhm.
Und zu der er sich dann und dann ja im Zuge dessen auch die gesamte Alt-Right sich als Opposition versteht.
Mhm.
Und ja, und das ist schon aus dieser Perspektive aus gesehen ist das durchaus eine konsistente Erzählung, die vergleichbar ist mit dem Luther-Ding. Ne?
Mhm.
Und das ist, man muss ja sagen, dass Luther zwar durchaus mit vielen Dingen gegenüber der katholischen Kirche recht hatte, aber er war ja selber ein total fanatischer Antisemit und
wollte ich gerade sagen.
Und durchgeknallter Christ, so, ja. Also mhm. er war ja so ein, der wollte ja auch einen Gottesstaat, ja. Der wollte ja im Endeffekt, der war so auf dem Durchgeknalltheitsniveau wie ISIS, ja.
Ja.
Nein. Und die damalige Welt, die war halt so, die war halt eingerichtet, sie war nicht perfekt, so, auch aus der Perspektive der meisten Leute. Aber sie war irgendwie mehr oder weniger stabil. Sie hat irgendwie funktioniert. Sie hatte irgendwie sicherlich eine total korrupte Elite, so. Aber im Endeffekt lief's doch so, ja.
Mhm.
Und die letzte Konsequenz aus der Luther-Geschichte ist dann ja doch irgendwie in erster Linie der 30-jährige Krieg gewesen, der Europa in Schutt und Asche gelegt hat.
Hm.
Also, ne, Ambivalenz in allen Ecken und Enden.
Ja, klar. Wobei man ja sagen muss, im Endeffekt, im Ergebnis hat ja diese lutherische Reformation eben eher zu einem, naja, liberaleren System geführt.
Das ist das, was die Cathedral dir versucht zu vermitteln. Damit bist du doch schon längst aufgesessen auf der Erzählung der Cathedral. Das würde jetzt Moltbock einwenden. Aber der Punkt ist natürlich, ja, also ich glaube, das wird auch historisch so gesehen, dass die Reformation definitiv auch ein wichtiges Element oder ein wichtiges Vorbedingung war, um so etwas wie die Aufklärung überhaupt möglich zu machen. Ne?
Mhm.
Also sozusagen, und damit auch sozusagen im Endeffekt alles, woran wir heute glauben.
Also das muss ich ja sagen, das ist ja was so dieses Selbstverständnis. Also ich finde das auch, also oft bei diesem Science-Marsch, ich bin natürlich dabei und so und bin da auch mitgegangen, aber ich gehe da natürlich auch bei Weitem nicht mit jedem Plakat mit. Und ich finde so dieses so Facts, Trump everything und so weiter und so fort, finde ich halt auch für jemanden, der wissenschaftlich glaubt, aufgeklärt zu sein, doch ziemlich merkwürdigen Standpunkt.
Ziemlich naiv, ja.
Ziemlich naiven Standpunkt.
Aber es ist auch echt super schwierig, das runterzubrechen. Ganz
natürlich,
ehrlich,
ne? Natürlich.
Also ich ganz ehrlich, ich habe dasselbe Problem. Ich wollte ja eigentlich ich schreibe ja eigentlich diese Serie, ne?
Du wolltest auch ein Plakat für eine Demo machen und bist jetzt schon auf Seite 48.
Nee, und also ich sag mal so, wo ich gerade stecken geblieben bin. Also ich schreibe diese Serie und ich hatte irgendwie den Teil 5 der Serie schon mehrfach fertig und habe den immer wieder nochmal neu aufgerissen, weil irgendwie etwas mich störte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mich stört, dass ich eigentlich ab einem bestimmten Punkt definieren muss, wozu sich das Regime der demokratischen Wahrheit, wie ich es ja nenne, in Opposition setzt. Und das heißt also, ich muss im Endeffekt das beschreiben, worüber wir gerade reden, also das, was Moltbach the Cathedral nennt, ne? Mhm. Also was ist das eigentlich? Wie definiert das und warum hat es überhaupt sozusagen diese Vorherrschaft und diese Legitimität, die wir ihr zugestehen? Und dann kann man halt eben, dann kommt man eben auf die Frage, wie definiert man Wissenschaft und was ist eine Wissenschaft, was ist da die wissenschaftliche Methode? Dann kommt man halt schnell zu, keine Ahnung, Popper und Falsifizierbarkeit, dann kommt man zu Nachprüfbarkeit, Transparenz und diesen ganzen Kram, ne? Objektivität der Methode und so. Und der Witz ist, am Ende kommt alles runter auf, das ist jedenfalls meine derzeitige Hypothese, auf Kritisierbarkeit. Ne? Mhm. Also eine Aussage ist nicht wahr, sondern sie ist halt nur kritisierbar. Und entweder gibt es halt gute Kritik oder nicht gute Kritik an der Aussage. Und wenn die Aussage nach der Kritik immer noch sozusagen von vielen Leuten geglaubt wird, dann ist sie, dann wird sie als Faktum anerkannt.
Mhm. Ja.
Und das ist eigentlich auch relativ in Einklang mit dem, was die meisten Leute sagen über die Aufklärung, dass die Aufklärung, deren größte Errungenschaft ist die Kritik. Ne?
Mhm.
Das heißt also, die Kritik als Institution ernst zu nehmen, zu implementieren in allen möglichen Prozesse und sie auch zuzulassen vor allem. Ne? Also, dass halt, dass du deine Dinge, die du tust, ob es politisch, journalistisch oder wissenschaftlich, dass du sie kritisierbar machst, dass du der Kritik zugänglich machst und dass du die Kritik daran zulässt und sie nicht verhinderst. Naja, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege.
Ja, es ist schon. Also ich mit dem, was du sagtest, mit diesem neuen Luther oder sozusagen diese Alt-Right, also ich weiß ja, also ich finde ja dieses prinzipiell, dieses Eliten in Frage stellen oder wie auch immer, das finde ich ja, ist ja eine Sache, die sollte jetzt nicht nur die Alt-Right gut finden, sondern die finde ich auch gut aus anderen Gründen. Ich hoffe natürlich auf eine andere Entwicklung des Ganzen, aber so dieses prinzipiell, dass diese Existenz der Cathedral, die sehe ich durchaus auch. Also wir haben halt diese Medien, die sich selber sehr, sehr vielleicht auch zu ernst nehmen oder zu Gott gegeben nehmen. Und ich finde auch diese Angriffe, die jetzt stattfinden, diese Selbstgerechten, die ja schon seit Jahren stattfinden, die finde ich die sind natürlich teilweise auch lächerlich und purer Selbstschutz, oder nicht lächerlich, aber purer Selbstschutz und purer Eigennutz, also so dieses Mantra, wir sind der Wahrheit verpflichtet, bla 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 bla. Ja, gute Frage, wie viel da dran ist. Und immer nur der Wahrheit verpflichtet ist das auch nicht. Und es ist auch notwendig, dass solche Systeme auch herausgefordert werden und zur Selbstreflexion gezwungen werden, weil von sich aus passiert sowas nicht. Und insofern kann diese, wenn diese Alt-Right uns wenn sie nicht alles platt machen wird, dann werden ich sage jetzt nicht die Institution daraus gestärkt hervorgehen, aber dann wird die Gesellschaft daraus gestärkt hervorgehen, glaube ich. Und ich glaube, was vielleicht notwendig ist, ist halt dieses, wir haben halt diese Gesellschaft gehabt, die wir glaubten, also dieses Meinungsbild, von dem wir glaubten, dass es existiert. Und wir stellen jetzt fest, dass es möglicherweise nur für einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung existiert hat. Und ich weiß nicht, ob man diese Leute überzeugen kann oder wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir damit einen Umgang finden.
Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, also nochmal meine These noch ein bisschen anders aufzubrechen.
Ja.
Eine zweite Ding, das aus der Aufklärung erfolgt ist, ist die Erfindung der Institution. Und die bedeutet in erster Linie, dass sie die Person entmachtet. Also so im Zuge zum Beispiel, ne, irgendwie Zuge der frühen Neuzeit, wo halt zum Beispiel, ne, Ludwig der 14. hat halt irgendwie seinen Staat umgebaut. Mhm. Ja? Er hat halt die Bürokratie eingeführt, er hat ein stehendes Heer eingeführt, er hat halt wirklich sozusagen, das hat man so, eigentlich so eine Zentralisierungsmaschine gebaut, eigentlich eine riesengroße Maschinerie um sich herum, um den gesamten Staat und das gesamte Staatsgebiet Frankreichs zu beherrschen. Mhm. Das hat man dann Absolutismus genannt, ja. Mhm. Aber was er in Wirklichkeit getan hat, war, also dadurch und wahrscheinlich unbeabsichtigt, war, sich selbst austauschbar zu machen. Hm. Denn plötzlich, selbst wenn er sozusagen geht, ja, ist die Maschinerie noch da.
Ja.
Und er kann einfach ersetzt werden durch eine andere Person, die dann halt sozusagen einfach sozusagen an seiner Stadt macht. Und auf einmal war der König nicht mehr eine Person, sondern eine Funktion. Mhm. Es war eine Funktion innerhalb dieses Räderwerkes.
Ja.
Er hat sich selbst eine Funktion innerhalb des Räderwerkes zugewiesen. Und es gibt diese schöne These, dass die Französische Revolution nur deswegen geglückt hat, ne?
Weil sie diesen Apparat hatte, der übernehmen konnte.
Weil dieser Apparat schon stattfand. Und man musste eigentlich nur sozusagen die Entscheidungsfunktion einfach durch was anderes ersetzen und dann funktionierte die Maschine weiterhin.
Ja.
Also die französische, also die Revolution, ja, wurde erst möglich durch diesen Apparat, durch den Staatsapparat. Weil die Beamten konnten dann halt einfach sozusagen, die mussten nur einfach einem anderen Herrscher gehorchen. Und das finde ich interessant. Also das ist so eigentlich die Institution. Die Institution, wenn du Dinge institutionalisierst, dann baust du sozusagen eine Maschine, in der plötzlich jedes einzelne Teil austauschbar wird. Auch der Kopf.
Mhm.
Vielleicht gerade der Kopf. Ja? Und weil der Kopf ist dann plötzlich nicht mehr der Mensch, nicht mehr die Person, sondern es ist dann nur die Funktion. Die Funktion, die er innerhalb dieser Institution ausübt, die er auch ein anderer ausüben kann. Und damit wird erst Kritik überhaupt erst möglich. Und das ist sozusagen diese Wechselwirkung von Kritik und Institution. Weil plötzlich ist die Kritik wird auch deswegen möglich, weil du nicht mehr die Person kritisierst, sondern die Funktion. Weil du den Prozess kritisierst und nicht mehr ad hominem.
Mhm. Ja?
Also vorher war halt jede Kritik war halt einfach Majestätsbeleidigung.
Klar.
Du hast die Person angegriffen, ja. Was fällt dir ein? Und durch die Institutionalisierung hast du halt konntest du sozusagen die Kritik ableiten, wegleiten von der Person auf die Institution und damit konnte die Kritik auch produktiv werden in der Institution, um die Institution zu verbessern.
Ja, man musste nicht. Ja. Mhm. Macht Sinn.
So, und dann hattest du diesen Prozess und dann kam irgendwann Foucault und hat erzählt, ja Moment mal, aber es ist ja so, dass die Institution nicht nur die lässt zwar irgendwie Kritik zu, aber nicht von jedem.
Mhm.
Ja, also diese Diskurse sind extrem machtdurchwaltet, ja,
klar.
Und nicht jeder, der eine Kritik formuliert, dem wird auch zugehört und so weiter und so fort. Und die Individuen, die in die Lage kommen, die Institution zu kritisieren, sind überhaupt erstmal durch einen Prozess gestritten, die sie zurechtgeritten hat.
Mhm.
Also das sind diese Einschließungsmilieus, ne, irgendwie.
Der schon mal gefiltert hat.
Genau. Also die Institution filtert ihre eigenen Individuen raus, von denen sie sich dann überhaupt kritisieren lässt.
Mhm.
Das ist nicht direkt Foucaults These, aber das kann man eigentlich mehr oder weniger daraus ableiten.
Okay.
Das heißt also, die Institution produziert halt auch Individuen. Ja?
Mhm.
Also sie formt Individuen, die dann halt überhaupt erst wahrgenommen werden. Als sprechende Instanzen
ja.
und ernst genommen werden. Und das ist dann wiederum diese Wechselwirkung zwischen Kritik und Individuen. Also das heißt also, die Institution macht überhaupt die Kritik möglich, aber sie produziert auch ihre eigenen Kritiker. Ja, und damit ist es dann wieder sozusagen so ein Self-Feeding-Ding. Und das Internet jetzt wiederum. Das Internet erlaubt jetzt plötzlich jedem Kritik zu formulieren und damit aber auch eine Reichweite zu generieren,
mhm.
ohne dass du von der Institution geformt werden musstest. Also
mhm.
ohne dass die Institution dich vorher diszipliniert hat.
Mhm. Sowohl im Guten als auch im Schlechten.
Genau, im Guten wie auch im Schlechten. Du kannst halt plötzlich Du kannst einfach plötzlich eine Kritik formulieren und wenn sich genug Leute dahinter klemmen, wenn das genug Leute retweeten, dann ist das eine relevante Stimme, ob du willst oder nicht. Und du kannst dir deine Kritik so radikal formulieren, wie du auch willst. Ja, also du bist nicht abhängig, auch sozusagen, die meisten Leute sozusagen, die durch die Institution geschritten sind, sind ja irgendwie hinterher auch abhängig von der Institution. Ja. Wir haben das ganze Diskurs ja auch gehabt irgendwie über die den Marsch durch die Institution, ne, irgendwie mit den Grünen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es ein Wechselverhältnis. Du kannst die Institutionen verändern, es geht sehr langsam, du brauchst sehr viele Leute und so weiter und so fort, aber es funktioniert. Aber auf jeden Fall wird die Institution auch dich verändern.
Ja.
Und auf einmal hast du plötzlich das Internet, wo du nicht mehr durch die Institution schreiten musst, ohne um die Institution zu kritisieren. Also du musst auch gar nicht mehr wissen, wie sie funktioniert. Ja? Du musst eigentlich gar nichts mehr wissen, du musst einfach nur laut sein.
Und, du musst die Mechanismen, du musst die Mechanismen, naja, so würde ich das nicht sagen. Du musst schon, oh toll, mein H1B-Visum ist verlängert worden.
Das wird deine Green Card sehr freuen.
Ja, das ist total, egal. Man könnte es natürlich auch anders sehen. Man könnte auch sagen, dass die Öffentlichkeit ist die Institution. Und du musst natürlich die Regeln dieser Institution, du könntest das die schlauste Sache der Welt sagen, aber wenn du sie nicht in einen Tweet transpasst kriegen kannst, dann wird sie nicht stattfinden. Und du musst natürlich genau solchen Ausfilterungsmechanismen bist du natürlich auch unterworfen. Also warum bist du auf Twitter erfolgreich und warum bist du es nicht? Das sind ja Das ist ja genau das Gleiche. Ist ja,
oder? Das ist nicht das Gleiche.
Ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das.
Das sind medieninhärente Selektionsverfahren und nicht mehr institutionelle.
Na, ich weiß nicht, ob die nur medieninhärent sind oder ob die nicht auch sozusagen in der Mensch. Also erstens könntest du ja sagen, dass Twitter damit sozusagen zu so einer Art Institution wirst. Und zum Zweiten sind sie natürlich auch menscheninhärent. Also wir sind empfänglicher für bestimmte Nachrichten als für andere Nachrichten. Und vielleicht ist das Geheimnis jetzt der Alt-Right, dass sie jetzt so erfolgreich ist, dass halt ihre Botschaften besser funktionieren mit so einem Modell. Und dass sie darum schneller einen Hebel gefunden hat, wie sie diese Botschaften, wie sie diese Medien nutzen kann, um ihre Botschaften weiter zu verbreiten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber ich würde ich jetzt nicht so sagen. Also Medien sind natürlich insofern haben Institutionen, sage ich mal. Ne? Also ich sag mal so, wenn du bei der New York Times oder beim Spiegel oder was weiß ich, ja, irgendwie, das sind Institutionen. Klar sind das Institutionen, aber Papier ist keine Institution.
Papier ist keine Institution, aber so dieser ganze Medienapparat
oder
an
Druck,
sich.
Oder Drucktechnik ist keine Institution und Twitter ist auch keine Institution. Also ist zwar eine Institution, aber nur als Unternehmen, ja, also so als Unternehmen.
Ich würde sagen, auch die Plattform ist bis zu einem gewissen Grad Institution. Ich habe jetzt noch nicht lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich werde das nochmal tun. Weil würde ich jetzt sagen, dass die Plattform durchaus eine Institution sein kann. Natürlich mit ganz anderen Spielregeln und ganz anderen Regeln und vielleicht einer, die...
Ja, es gibt einen Trend dahin, ein bisschen mehr institutionalisiert zu sein, insofern, dass sie halt irgendwie so anfangen, Kommunikation zu regulieren. Aber es ist immer noch in einem Maße, dass ich das nicht vergleichen würde.
Nee, ich sag jetzt gar nicht, dass da irgendwelche Menschen, also das haben wir ja gerade, also die Regulation ist ja nur das Eingreifen von Menschen in die existierende Institution. Was ich jetzt meine, ist einfach vielleicht aufgrund dessen, wo du bisher eben um New York Times oder um Journalist zu werden und um eine große Öffentlichkeit zu erreichen, musstest du halt Artikel schreiben, die so eine Länge hatten und die besonders gut waren und sowas. Und du musstest dich wahrscheinlich mit ein paar Leuten gut stellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, um
Stil pflegen und eine bestimmte Art zu denken auch.
Ja, oder? Genau, natürlich, auch das. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das ähnlich bis durchaus, um auf Twitter erfolgreich zu werden. Also ich glaube, dass du mit einer erstens musst du dich den Regeln, die das System vorgibt, an die musst du dich halten, eben ein Tweet ist nicht länger als 140 Zeichen und so weiter und so fort. Aber du musst zum Beispiel auch, wahrscheinlich sind deine Chancen wesentlich höher, erfolgreich zu werden, wenn du von den richtigen Leuten retweetet wirst und wenn dich die richtigen Leute weiterverbreiten. Und
du hast so gesellschaftlich so eine gesellschaftliche Einbindung, ne?
Genau.
Ja.
Und die ist natürlich, die nimmt dann natürlich auch so eine, mhm, so eine institutionelle, vielleicht ist auch nicht Twitter an sich als Medium, sondern Gruppen innerhalb von Twitter, die dann diese Institution darstellen.
Ja, ja, ja. Communities dann, ne? Ja.
Genau. Aber ja, ich meine, wir.
Ja, oder Tribes. Das ist ja auch nochmal so eine Subthese, zu sagen, dass sich durch Social Media alles wieder so in Richtung Tribes hin organisiert, also so Stämme, und sei es halt nicht, mhm, irgendwie genetische Stämme, so biologisch-genetische Stämme, sondern irgendwie so Meinungsstämme, ne? Also
Stämme.
Wir sind
ideologische Stämme.
Oder ideologische Stämme, genau. Und das ist zum Beispiel der Vorwurf an die Alt-Right oder an die Trump-Supporter, gab es halt irgendwie einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ich glaube auf Vox.com oder so.
Wahrscheinlich Vox.
Ja, Vox. Ja.
Großer Unterschied.
Ich meinte Vox, ja. Vox.com. Jedenfalls, der meinte, dass diese Trump-Anhänger eine Tribal Epistemology betrieben, also eine tribale Epistemologie, irgendwie was richtig ist oder wahr ist, was unserem Stamm zugehörig ist oder was für gut für unseren Stamm ist und falsch ist, was gegen unseren Stamm ist.
Mhm.
So ein bisschen. Und ich meine, in gewisser Hinsicht tun wir das vielleicht auch, ne? Also,
ja,
dass wir halt irgendwie, also so unser Confirmation Bias dann halt auch irgendwie sozusagen tribal orientiert ist, dass wir halt irgendwie uns als Teil einer Gemeinschaft verstehen und nicht wahr sein darf, was nicht was dem widerspricht oder was dem
schadet. Die Frage ist immer nur, wie ausgeprägt das ist, glaube ich. Also ich glaube, die Grenzen sind da auch fließend. Natürlich, wenn ich irgendwo auf Twitter irgendeine Diskussion lese und auf der einen Seite sind Leute, die ich schätze und deren Meinung ich schätze, und auf der anderen Seite sind Leute, die das nicht tun, dann, auch wenn ich gar keine Ahnung habe, schließe ich mich eher denen an, deren Meinung ich schätze, als denen, die ich nicht kenne.
Ja. Und deswegen würde ich sagen, irgendwie ist das Social-Media-Ding ist halt nicht institutionell in dem Sinne, wie wir das halt definiert haben und wie das Foucault analysiert hat, als Einschließungsmilieu, wo du halt irgendwie nach einem bestimmten Prinzip zu funktionieren hast, um als Individuum ernst genommen zu werden, sondern es sind halt, was ja definitiv eine, und das hat ja auch Foucault auch mal klar gesagt, es ist halt eine Erfindung der Moderne, eine Erfindung der Aufklärung, ja. Und das, was wir jetzt haben auf Social Media, ist halt viel mehr dieses Tribale. Da werden die Institutionen werden ersetzt wieder durch tribale Strukturen.
Aber was ist der Unterschied zwischen den tribalen Strukturen und den Institutionen? Den verstehe ich noch nicht. Also was ist der definierende Unterschied zwischen zum Tribe und einer Institution?
Die Institution funktioniert nach Regeln, die Person und die Gruppe und so weiter und so fort entmachtet als Prinzip, ja.
Yeah.
Und die Funktion in den Vordergrund stellt. Die Funktion und die Methode.
Aber ist das nicht bei einem Tribe ähnlich?
Nee, beim Tribe steht eben genau das nicht in den Vordergrund, sondern das steht in den Hintergrund, sondern da geht es um Identität, da geht es um wer bin ich in Bezug zu meiner Gruppe, in Bezug zu unseren Gegnern und das ist das entscheidende Moment.
Aber ist das nicht auch eine Funktion, diese Identität und diese Identitätserhaltung?
Ich würde sagen, sie hat auch immer eine unterschwellige Rolle gespielt bei der Institution, aber
bestimmt.
Sie war eigentlich dasjenige, was immer sozusagen verdrängt werden sollte, jedenfalls.
Vielleicht also, durch eine andere Form von Identität abgelöst werden, aber verdrängen, weiß ich nicht.
Also verdrängen in so einem freudschen Sinne, ne? Also, dass es nicht wirklich weg ist, sondern
ach so, wir tun so, als wäre es
halt
nicht
auch,
da.
Genau, wir tun so, als wäre es nicht da und wir wollen es eigentlich nicht da haben,
aber natürlich
es
ist es da.
Es hauntet uns, ja.
Klar. Aber, also ich frage mich, ob das nicht einfach nur eine, also ich, nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier diesen ganzen Breitbart-Komplex als so eine Art Tribe bezeichnen. Natürlich gibt es da in der Mitte diese eben Breitbart, die, würdest du Breitbart als Institution bezeichnen oder als Tribe?
Ich würde sagen, es ist eine Institution innerhalb des Tribes. Aber um das Ganze noch noch unnötig komplizierter zu machen. Ich will jetzt nicht in die Versuchung verfallen, da jetzt irgendwie so einen klaren Cut zu ziehen. Ne? Ja. Hier ist das Tribe und hier ist die Institution und so, sondern natürlich sind die Übergänge fließend. Okay. Natürlich gibt es Tribes innerhalb der Institution, natürlich gibt es Institutionen innerhalb des Tribes und so weiter und so fort. Und so klar zu ziehen sind die Grenzen nicht. Ich sag mal so, wie kann ich das am besten? Das ist wirklich auch das Problem, was ich gerade habe, weil ich das irgendwie ausdrücken muss, ne? Aber ich würde schon sagen, dass dieses institutionelle Gebilde, das institutionelle System zumindest Wert darauf legt, als überindividuelles, nicht tribales etwas angesehen zu werden. Dass sie
aber ist denn nicht genau die Definition eines Tribes, eines wie heißt das jetzt eigentlich ein gutes deutsches Wort dafür? Des Stammes.
Also
ist denn nicht die Definition eines Stammes, dass es eben sich zwar aus Individuen zusammensetzt, aber halt das Individuum innerhalb des Stammes austauschbar ist? Wenn der Stammesführer stirbt, kommt ein neuer Stammesführer?
Nein, will ich nicht sagen. Also das Stammesbegriff definiert eigentlich die Relation zwischen dem Individuum und dem Stamm. Ne? Der Stamm ist sozusagen die Identitätsressource für das Individuum. Das Individuum ist Teil des Stamms, weil es sich mit dem Stamm identifiziert, weil es sozusagen eins ist mit dem Stamm, weil es so eine Einheitsidee gibt halt, ne, irgendwie.
Ja, aber ist das bei einer Institution denn nicht anders? Ist das denn nicht?
Nee, das eben nicht. Also bei der Institution ist tatsächlich, und damit bist du auch nicht austauschbar, weil du bist halt identitätsmäßig gebunden. Du bist halt der Stamm und der Stamm bist du sozusagen. Es gibt sozusagen da keinen Unterschied. Und eine Institution, da bist du nicht als Person, sondern da bist du nur als Funktion. Ne? Also sieh die meisten Arbeitnehmer, die gehen halt irgendwie 9-to-5 in ihre Firma.
Klar.
Und hängen ihre Persönlichkeit sozusagen am Haken auf und verkaufen da sozusagen ihre 8 Stunden täglich Zeit irgendwie an die Firma und gehen dann nach Hause und sind da wieder die Person. Ja?
Das ist der schlimmste Fall, aber okay.
Ja, aber genau, das ist der schlimmste, das ist vielleicht der plakativste Fall. So.
Also das ist auch die schlimmste Form von Firma.
Ich glaube, so bei Apple und so, die sind viel stärker Tribe noch als Institution.
Okay, also ja? Also du machst den Unterschied, also du sagst jetzt, der Unterschied zwischen einer, was du sagen würdest, zwischen einem Tribe und einer Institution ist wie stark muss man sein Individuum aufgeben?
Genau, und wie stark identifiziert man sich damit?
Aber wir haben doch gerade, aber wenn wir jetzt... Nehmen wir mal an, dass so die Alt-Right. Milo, er wäre noch Mitglied dieses Tribes, wenn er seine Individualität stärker aufgegeben hätte. Nämlich den Teil der Individualität, der nicht Tribe-konform war, sozusagen.
Ja.
Hätte er diese Sätze niemals gesagt, dann wäre er wahrscheinlich jetzt immer noch der Star dieser Bewegung.
Vielleicht, ja.
Das heißt.
Man muss aber bedenken, das ist immer noch ein politisches Ding gewesen und ich glaube, dass nach der Trump-Wahl brauchte man Milo auch nicht mehr. Also das ist, glaube ich, das darf man auch nicht vergessen. Aber ja. Aber es ist eine These zu sagen, vielleicht wäre er noch dabei. Ich weiß,
was es ja umso stärker sagen würde, dass er dass er quasi eine reine Funktion hatte und dass man, nachdem diese Funktion überflüssig geworden ist, hat man sich seiner entledigt.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich sag ja auch, dass man diese Unterscheidung kann man nicht hart treffen.
Klar.
Ne? Also das ist.
Aber ich finde den Gedanken auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde ich weiß nicht. Also ich bin mal gespannt, wo das alles hin. Ich sehe das, natürlich sehe ich es oft. Also wenn man auf Frankreich guckt und wenn man hier sich das hier anguckt, wenn man den Brexit anguckt, wenn man das Wiedererstarken von wenn man Erdogan. Obwohl Erdogan ist wahrscheinlich da, der ist halt eher noch so der nach klassischem Modell halt ohne die Medien groß geworden oder sogar gegen die neuen Medien. aber
ja, Putin auch, ne?
Putin auch, ja, ja. Ich wollte gerade fast sagen, dass er der Letzte sei, Erdogan, das ist er nicht, aber er ist, ich würde sagen, er ist noch sozusagen von dem alten, von der alten Riege. Aber Trump, würde ich sagen, ganz klar ist, wären nicht möglich ohne Twitter.
Und, wahrscheinlich, ja.
Und vielleicht ist das ja auch einfach eine Erfahrung, die wir sammeln müssen. Ich meine, wir haben diese.
Weil halt Trump eigentlich auch ein total Old Media Typ ist, ne? Also ich meine, er kommt halt aus dem Fernsehbusiness.
Klar.
Ne?
Aber er hat, ich weiß ja auch gar nicht, behaupte nicht mal, dass das seine Entscheidung war, das so zu machen. Also dass er dieser New Media Guy sein wollte und dass das irgendwie ein strategisch cleverer Plan war. Ich glaube eher, dass das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass da quasi der Plan hat seinen Kandidaten gefunden und nicht der Kandidat seinen Plan. Und es gab halt diese Bewegung und die hat dann einfach sich Trump geschnappt und hat ihn propagiert. Ich weiß nicht, wie stark der Einfluss davon war, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall gegeben. Und diese ungefilterte und damit kann er jetzt auch sozusagen jetzt auch im Präsidialamt diese Regeln, okay, er spielt teilweise nach klassischen Medienregeln, aber teilweise bricht er diese Regeln auch ganz massiv, indem er seinen Twitter-Account nimmt und da halt dann wieder seinen eigenen Spin immer reingibt. Und er braucht dafür braucht er keine etablierten Medien zumindest.
Ja, also ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall einige der Dinge, die Social Media bietet, kommen Trump sehr entgegen. Also deswegen komme ich übrigens auch drauf. Ne? Also Trump ist für mich der totale Kollaps der Disziplinargesellschaft. Also was so Foucault die Disziplinargesellschaft genannt hat. Ne?
Okay.
Also die Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass halt Institutionen existieren, die das Individuum zurichten. Damit es in der Gesellschaft funktioniert. Und Trump ist jemand, der sich absolut nicht disziplinieren lässt. Der halt sozusagen die ganzen Einschließungsmilieus einfach bypasst. Ne? Also so eine Partei ist ja nichts anderes als so eine Institution, die dafür da ist, dass sie auch filtert, ja, dass sie halt Individuen filtert. Also die Leute gehen durch diesen, wie nennt man das, irgendwas mit, es ist egal, auf jeden Fall, die gehen durch einen Prozess, ja, wo sie halt halt erstmal irgendwie Wahl kämpfen müssen, wo sie Plakate aufhängen müssen und so weiter und so fort, damit sie überhaupt irgendwo was zu sagen haben in ihrem Ortsverein. Und dann können sie vom Ortsverein, Landesverein, von dort im Landesverein irgendwie bundespolitische Ämter einkleiden und so weiter. Also das heißt, es ist halt wirklich so ein Prozess, wo du halt abgeschliffen wirst. Und wo sich nicht jeder bewährt und wo Leute irgendwo zwischendrin aufgeben, weil sie nicht intelligent genug sind, weil sie nicht genug Ahnung haben, weil sie nicht Durchhaltungsvermögen haben, weil sie sich nicht schleifen lassen und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann halt irgendwie, keine Ahnung, bist du dann halt irgendwie derjenige, der sich halt am Ende sozusagen ganz oben durchgesetzt hast und kannst dann halt irgendwie für deine Partei irgendwie eine Spitzenkandidatur machen oder was weiß ich. Und diesen ganzen Prozess hat Trump komplett gebypassed, indem er halt einfach sozusagen aus Social Media vor allem, aber nicht nur Social Media heraus irgendwie eine Bewegung erschaffen hat.
Aber da muss man an dem sagen,
hat an der Institution vorbei, an den Republikanern vorbei, und er konnte sich gegen die Partei stellen, wo immer er wollte, weil er nicht auf diese Partei angewiesen war.
Genau, aber
die Institution egal war.
Aber darf ich mal kurz, also in dem Punkt würde ich fast sagen, würde ich uns nochmal widersprechen, weil ich glaube, da war gar nicht Social Media so extrem wichtig, sondern da war halt dieses klassische Mediennarrativ, was er im Laufe der Jahrzehnte über sich aufgebaut hat. Also das ist ja der Grund, warum die Leute ihm vertraut haben. Also du brauchst ja Vertrauen. Und der klassische Weg sozusagen, um Präsident zu werden, ist halt, du baust dieses Vertrauen auf, indem du vorher schon mal Gouverneur warst und halt unter Beweis gestellt hast, dass du schon mal regieren kannst. Und Trump hatte das alles nicht.
Senator.
Oder Senator oder Minister oder weiß der Teufel was. Du hast irgendwie schon mal was Tolles, hast irgendwas Wichtiges gemacht und bist nicht über einen schlimmen Skandal dabei gestolpert. So. Herzlichen Glückwunsch, du kannst Präsident werden. Und Trump hat dieses ganze System ausgehebelt, nicht über Social Media, sondern dadurch, dass er eine Fernsehshow hatte, in der er über Jahre hinweg immer wieder den smarten Geschäftsmann, der immer den totalen Durchblick hat, darstellen konnte. Und damit hat er sich dieses Vertrauen erarbeitet. Das hat, glaube ich, vielleicht doch erstmal gar nicht so irre viel mit Social Media zu tun, so am Anfang. Und ich glaube, Social Media kam erst da ins Spiel, als dann sozusagen dann die klassischen Medien sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, aber bloß weil du mal eine Fernsehsendung hattest, heißt das ja noch lange nicht, dass du regieren kannst, wie wir jetzt alle wissen. Und da hat er dann eine entsprechende Maschinerie gehabt, die dann dem widersprochen hat.
Naja, er twitterte ja schon ziemlich lange, ne? Und da hatte ich ja auch schon auch irgendwie eine ziemlich feste Followerzahl und so weiter und so fort auch auf Social Media schon aufgebaut gehabt, als seine Kampagne losging.
Das stimmt. Aber diese Followerschaft basierte auch darauf, dass er regelmäßig in irgendwelchen Fernsehinterviews aufgetaucht ist, dass er diese Birther-Kampagne hier vorangetrieben hat und sowas.
Aber genau, also die Medien sind aber auch interessant, also weil wo du das ansprichst, ne? Weil die Medien sind natürlich auch ein klassisches Institution und so ein Einschließungsmilieu, die dich abschleifen. Der Punkt ist, solange er halt irgendwie der lustige Typ war, der irgendwie The Apprentice gemacht hat, war es völlig egal, was er in den Medien gesagt hat.
Genau.
Ne, da war halt irgendwie so ein Skandal, war halt irgendwie geil, konnte man ausschlachten und so weiter und so fort.
Du brauchst halt Leute mit pointierten Meinungen, wenn du die irgendwie in deine Sendung.
Genau.
Willst. Und das konnte
er. Und er macht ja auch nicht wirklich was kaputt. Er war halt dieser große Loose-Maus-Typ, den du halt irgendwie in so einer Reality-Show baust. Mhm. So, ja. Und der tut niemandem weh, das ist irgendwie lustig, da kann man sich drüber aufregen, kann man aber auch lassen, hey, so what, ja. Mhm. Der Punkt ist, dieses Prinzip wäre niemandem anderen als Präsidentschaftskandidat durchgegangen, ja. Weil als Präsidentschaftskandidat bist du, hast du halt ganz anderen moralischen Maßstäben zu genügen, auch innerhalb des Mediensystems und innerhalb der Medienlogik. Und die Medienlogik ist da auch brutal zu anderen Kandidaten immer gewesen. Wenn die irgendeinen Fauxpas geleistet haben, der irgendwie unethisch roch, dann waren die Leute einfach erledigt, ja. Und dann
Hillary
haben die Medien aufgestürzt, dann haben die das skandalisiert und die Medien lieben Dinge zu skandalisieren und dann bist du halt einfach draußen. Mhm. Und bei Trump hat das aber deswegen nicht funktioniert, weil er halt selbst dann, wenn der große Mediensturm sozusagen passiert ist, immer noch seine treuen Follower hatte, ja, die ihn halt immer noch geil fanden. Und die hat er gebunden durch Social Media. Also er hat zwar durchaus seinen Ruhm und sein Narrativ durch die Massenmedien groß gemacht, aber er hat sich dann emanzipiert.
Genau.
Von
genau.
den Massenmedien
genau.
Durch Social Media.
Genau, so ähnlich wollte ich das, hätte ich es jetzt auch gesagt, hätte ich es formulieren können.
Ja.
Und man muss natürlich dann, die Massenmedien haben ihn definitiv groß gemacht und ich meine, bei Fox News kann man das ja zum Beispiel ganz deutlich sehen. Das ist ja, Fox News war ja ewig lange, weil Rupert Murdoch mag Trump nicht und Rupert Murdoch mag Trumps Politik nicht. Und hat ihn ewig lange bekämpft, massiv, was dann ja auch dazu geführt hat, dass ja da auch ein ziemlicher Fallout stattgefunden hat. Hier Meghan Ryan, die ja früher sozusagen eine Superstars war, das würde ich mal sagen, ist diesem Kampf geopfert worden, weil sie halt gegen Trump war und dann ist halt irgendwann ist und der Grund, warum Fox News damals die Meinung geändert hat und warum die auf die Pro-Trump-Seite gegangen sind, ist halt, dass das Publikum, was Fox News die ganzen Jahre lang über herangezüchtet hat, ist halt exakt das gewesen, was auch Trump gewählt hat. Mit anderen Worten, wenn Trump da negativ dargestellt worden sind, dann haben die einfach ausgeschaltet und haben was anderes gemacht. Und in der Zeit war das auch so, als die am Anfang, wenn du das auf Twitter gelesen hast, so unter Trump-Anhängern, Fox News war der absolute Feind. Und dann haben die halt irgendwann mitgekriegt, scheiße, unsere Ratings gehen runter und haben dann halt haben dann gesagt, na okay, dann machen wir halt doch mit. Und weil ich habe zwar eine Meinung, aber wichtiger als meine Meinung ist mir mein Geld und dann springen wir lieber auf den, dann unterstützen wir lieber Trump, als dass wir mit ihm, als dass wir
das ist nicht nur Geld, sondern das ist auch der politische Einfluss, ne? Also Fox News drohte ja auch einfach irrelevant zu werden, so was so ihre sozusagen, was so die Orchestrierung des rechten Mainstreams.
Genau, anging. Na klar. Und daraufhin haben sie halt die Seiten gewechselt. Und dieser Seitenwechsel, dieses extreme Abschalten wäre vermutlich nicht passiert seiner Anhängerschaft, wenn die nicht eine alternative Möglichkeit gehabt hätten, sich zu organisieren. Also ich sage jetzt nicht, dass die sich organisiert haben, um nicht mehr Fox News zu gucken, aber so dieses nicht ich bin falsch, sondern der Sender ist falsch und darum wechsle ich den Sender, und diese Bereitschaft, dem nicht weiter auszuliefern, ist, glaube ich, dadurch gekommen, dass sie halt auf Social Media noch andere Stimmen gehört haben, die gesagt haben, nein, Fox News ist scheiße, und dann haben halt alle gesagt, Fox News ist scheiße.
Ja, und das siehst du halt auch einfach an den Sharing-Zahlen, ne? Dass halt irgendwie Breitbart irgendwann Fox News echt radikal in die Tasche gesteckt hat. Das ist echt krass.
Das ist wirklich, also ich meine, wie gesagt, ich gucke mir auf YouTube, gucke ich mir regelmäßig Stephen Colbert an, und wenn der mal eine gute Sendung hat, dann hat er so einen Clip, hat dann irgendwie so 2 Millionen Zuschauer. Vielleicht manchmal 3 oder 4 Millionen, die meisten so im knapp unter 1 Million Views. Wenn Casey Neistat, ich weiß nicht, kennst du den? So ein YouTuber, ich gucke den auch ganz gerne, komplett inhaltloses Zeug, aber sehr, sehr gut gemacht. Also er erzählt halt, ist halt ein klassisches Videoblog. Er erzählt halt aus seinem Leben und erzählt, was er gemacht hat, und macht das aber technisch sehr, sehr gut und ästhetisch. Und bei dem hat jedes Video, jeder, heute habe ich das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht, hat 4-5 Millionen Views. Und das sind die Massen dahinter sind die Menschen, die sich das angucken und die sich das geben, sind mittlerweile ganz, 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 ganz andere als die hinter den klassischen Massenmedien. Und klar, dann werden wahrscheinlich mehr Leute nach wie vor Stephen Colbert im Fernsehen gucken als auf YouTube. Obwohl, wer weiß, wie viele, ob der Unterschied noch so groß ist.
Weiß ich nicht. Also das würde ich nicht unbedingt
sagen. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Also, ich meine, zumindest wenn man weltweit...
2 Millionen ist schon auch für Fernsehzahlen eine Menge, ne?
Ja, genau. Das ist, ich habe neulich von diesem Casey Neistat halt auch so ein Video gesehen, wie er irgendwie durch New York gefahren ist, und weil er halt da zu irgendeinem Laden wollte, wo halt irgendwie alle gerade ausverkauft war, ich weiß nicht, was es genau war. Und er ist da halt an der Schlange von Leuten vorbeigefahren, und wie viele Leute aus der Schlange heraus einfach so, hey Casey, so halt wirklich, also es war, als ob Justin Bieber da vorbeifährt. Das war nicht irgendwie so, kann natürlich sein, dass er es so zusammengeschnitten hat, dass das besonders so wirkte, aber wenn du an einer 200 Meter langen Schlange vorbeifährst und dann 4 oder 5 Mal irgendwie angesprochen wirst, dann ist das schon eine ganz ordentliche Quote, finde ich. Und ich glaube, dass vielleicht machen wir uns dann noch kein, vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf die Falschen, weißt du, wir sind nach wie vor sehr stark auf die Massenmedien fixiert und sehen halt nicht, wer da in den anderen Medien die Großen sind, und sind darum auch immer...
Das ist auch so krass, ich meine, sorry, aber diesen Effekt, den habe ich halt ständig, wenn diese YouTube-Szene, ich meine, da reden wir auch schon länger drüber, ne?
Ja.
Dass halt irgendwie, da existiert eine Star-Parallelwelt und eine Öffentlichkeit, die mir komplett verschlossen ist und die teilweise größere Reichweite hat als die Tagesschau, ja? Und das ist echt, also, I don't get it.
Ach, oft.
Ich bin nicht Teil dieser Öffentlichkeit.
Ja, du bist echt nicht. Aber du kannst Teil davon werden. Das ist jetzt ja deine eigene Entscheidung.
Das stimmt.
Ich bin so ein bisschen, also ich finde, wie gesagt, ich gucke ja YouTube ganz, ganz gerne. Und ich mache das halt mit ganz klassischen Medien, eben halt fernsehaufbereitete Sachen, und die sind oft sehr, sehr gut. Aber das machen auch andere sehr, sehr gut. Und das sind Leute, die sind teilweise, machen die fantastische Videos, Dinge, die nicht im Fernsehen möglich sein. Und dann natürlich ist da auch unfassbar viel Schrott dabei. Aber ja, das ist, so schwer ist das nicht. Geh auf YouTube, guck's dir an, fertig. wer Teil der Bewegung.
Gut, Max.
Ja.
Es ist jetzt schon wieder 10 Uhr, ich muss noch langsam mal nach Hause. Du bist jetzt bald in Deutschland.
Genau.
Und ich würde gerne mit dir eine Live-Geschichte machen.
Ja.
Und zwar, aber auch eine mit Publikum. Ich finde das total super.
Okay.
Wir haben das noch nicht vorher abgesprochen. Ich sage das einfach mal so. Wir haben ja hier, du willst ja bei uns auch, du wirst ja bei uns im Büro sein auch. Mhm. Und ich dachte mir, vielleicht machen wir dann einfach hier einen Abend direkt im Büro.
Ja.
Wo wir hier so eine kleine Live-Geschichte machen, wo wir halt irgendwie Leute einladen. Das wird dann per Twitter und per Facebook irgendwie verbreitet. Irgendwie machen wir so ein Event, dass wir hier so einen Live-Podcast machen. Mhm. Einfach direkt.
Gerne. Super gerne.
Ja.
Ich meine, nächste Woche ist ja auch Republika. Ich gehe mal davon aus, dass du da bist.
Da sehen wir uns auf jeden Fall.
Na, mich nicht, weil ich bin auch auf jeden Fall auf der Republika, natürlich.
Genau, Max ist auch auf der Republika.
Also ich werde wahrscheinlich auch nichts anderes machen, als auf dem Hof rumstehen und Bier trinken. Wahrscheinlich.
Sofern ihr Max ein ausgibt.
Nee, ich kann mir auch mein, falls Kreditkarten genommen werden, kann ich mir auch mein eigenes Bier leisten. Das ist auch okay.
Es wird keine Kreditkarten geben auf der Republik.
Ah!
Gebt dem Max ein Bier aus.
Deutschland! ja, und das ist, ja, wir werden auf der Republika sein, werden uns da rumtreiben, werden sicherlich uns hoffentlich auch viel unterhalten und viel mit netten Menschen aus dem Internet uns unterhalten, die ich zumindest so größtenteils viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Ja, und es wird hoffentlich ein guter Monat in Berlin werden.
Es wird bestimmt sehr gut werden.
Ja, hoffen wir.
Du wirst hier nicht wieder weg wollen.
Das wäre ideal. Spätestens im Herbst dann.
Genau. Und wir machen auf jeden Fall hier noch eine Live-Show, dann aber nach der Republika nicht wieder.
Genau, okay. Machen wir nach der Republika noch eine Live-Show. Das wird,
alles klar.
Das wird spannend werden. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, oder?
Bis denn.
Wir haben jetzt, ja, genau. Drücke ich jetzt mal Stopp, dann haben wir fast exakt 3 Stunden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.